Wir sind.
Also Stefan Helm.
Emanuel Bogatetz.
Wir waren.
Fußballprofi.
Lehrer, Spielertrainer, Videoanalyst, Co-Trainer.
Wir werden.
Als Trainer mindestens genauso erfolgreich, wie ich als Spieler war.
Und ich habe immer gesagt, als Trainer will ich deutlich erfolgreicher sein, als ich als Spieler war.
Wir wollen?
Ja, in erster Linie jetzt hier eine gute Zeit haben und das aber kombinieren mit erfolgreich sein.
Ich würde auch sagen, erfolgreich sein.
Wir glauben?
Ich glaube daran, dass aktuell viel mehr Positivität in die Gesellschaft allgemein und vor allem auch in den Fußball reingehört.
Ich glaube an die Kraft des Teams. Together, everyone achieves more. Und ich glaube, dafür stehen wir als Trainerteam.
Herzlich willkommen, Stefan Helm und Emanuel Bogatetz bei uns in der Zweierkette.
Erstmals zwei Gäste in der Zweierkette.
Ja, ganz ungewohnt.
Ja, das ist eine große Ehre für uns und wir freuen uns sehr, dass ihr uns eingeladen habt.
Ja, wir sind ja eigentlich zu Gast bei euch. Wir sitzen in der, eigentlich muss man schon sagen, wunderschönen NV-Arena in St. Pölten, schauen auf das Spielfeld. Läuft ja ganz gut. Stefan, Manuel hier für euch in St. Pölten. Ihr seid das einzige Trainerduo im bezahlten Fußball. Was versteht ihr beide eigentlich unter Trainerduo?
Ja, vielleicht beginne ich mal. Was verstehen wir darunter? Wir sind beide, haben uns kennengelernt ja beim LASK als gleichgestellte Co-Trainer und haben damals eigentlich schon die Vorteile erkannt, wenn man wirklich auf der gleichen Ebene über Fußball diskutiert, über Lösungsansätze diskutiert. Und was verstehen wir darunter? Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir verstehen darunter, dass wir beide davon profitieren, dass wir uns beide zu 100% einbringen können und aus dem halt auch sehr viel Kraft rausziehen. Und das, glaube ich, ist auch eine Riesenstärke von dem, wie wir das Trainerduo leben.
Aber Vorteil insofern, dass man sich austauschen kann, dass man diskutieren kann drüber? Oder wo siehst du die Vorteile?
Ja, es hat einige Vorteile in der Arbeit mit den Spielern. Der Stefan hat so gewisse Spieler vielleicht einen besseren Zugang als ich und umgekehrt. In der Ansprache zum Team, wenn nicht immer alles von der gleichen Person kommt, sondern auch mal unterschiedliche Zugänge gewählt werden und auch mit der Presse und so weiter. Wir können uns gewisse Aufgaben aufteilen. Beim Spielersatztraining ist der Cheftrainer draußen, in der Videoanalyse ist der Cheftrainer draußen. Das ist doch immer was anderes, wenn der Chef da ist und dadurch, dass wir zwei Chefs sind, hat das natürlich schon viele Vorteile.
Die Rollen auch aufteilen? Gibt es sowas, wie es oft unter Eltern gibt, im Good Cop und im Bad Cop?
Ich glaube, dass wir da oft auch switchen. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass die Spieler nicht immer wissen, woran bin ich jetzt genau. Man kann das auch in Gespräche ab und zu mal zum Vorteil nutzen, dass man auch zu zweit dann in einem Gespräch sitzt, ist trotzdem besser wie alleine. Und ich glaube, dass wir da beide ein gutes Gespür dafür haben, wann jemand welche Rolle übernehmen sollte.
Wobei, als ihr gemeinsam begonnen habt, hat es ja immer geheißen, der Stefan hat die Lizenz. Du hast die Lizenz nicht und deshalb seid ihr halt offiziell ein Trainerduo. In Wahrheit ist er dein Lizenzgeber. Wie seid ihr damit umgegangen, dass das von Anfang an von der Öffentlichkeit so gesehen wurde?
Also man muss ganz offen sagen, dass es eigentlich zu uns gar nicht so durchgedrungen ist. Weil ich glaube, jeder, der nur ein bisschen näher an uns dran war, hat das eigentlich immer als das wahrgenommen, was es auch immer war, nämlich eine sehr gute Zusammenarbeit, die von Beginn weg natürlich trotzdem hat es einen gewissen Prozess durchlaufen müssen. Und auch wenn wir da vorher schon ein Jahr auf eine vergleichbare Weise zusammengearbeitet haben, war es dann doch was anderes mit der Endverantwortung auf zwei Leute aufgeteilt. Aber ich glaube, was halt von außen dann vielleicht teilweise so interpretiert wird oder auch nicht, das ist dann im Inneren ganz anders, weil ich sage, im Inneren hat man sich immer total auf die positiven Aspekte fokussieren können. Es macht wirklich extrem viel Spaß, wenn man zu zweit einen Partner hat, über den man sich alles auf Augenhöhe unterhalten kann. Es ist fordernd und gleichzeitig hat man was davon. Und ich glaube, dass wir immer die Vorteile gesehen haben. Und deswegen muss ich sagen, dass das ein einziges Mal ja nur kurz ein Thema geworden ist. Aber für uns und unser Umfeld war das eigentlich nie ein Thema.
Jetzt wirkt ihr auch sehr harmonisch, sagt ihr, ihr seid jetzt, was den Fußball betrifft, auf einer Wellenlänge. Aber jetzt kommt diese obligate Frage, die ihr wahrscheinlich schon ganz oft gehört habt. Ja, es gibt sicher Themen, wo ihr euch nicht einig seid. Wie löst ihr das?
Ja, wir diskutieren sie aus und das ist, glaube ich, auch entscheidend, weil zumindest in der Vergangenheit, wie ich es erlebt habe, ist es trotzdem so, einer ist der Chef, die anderen arbeiten natürlich zu. Und wenn es dann natürlich heikel wird, brenzlig wird, wenn es gewisse Themen sind, die unangenehm werden, dann ist es oftmals so, dass dann doch mit der letzten Meinung zurückgehalten wird, dass der Chef dann doch diese Entscheidung hat und es kommt eigentlich gar nie an den Punkt, wo dann wirklich die beste Entscheidung rauskommt. Und das ist bei uns zwar schon ein Riesenvorteil, dass wir immer mit Argumenten über die Sachen diskutieren und im Endeffekt dann, glaube ich, von der Qualität eine hochwertige Entscheidung fällt, wie wenn dann einer halt in dem Prozess schon sagt, na, es ist jetzt aber so, weil ich bin halt der Chef. Und von daher, glaube ich, hat die Zusammenarbeit wirklich eine hohe Qualität von uns und im Endeffekt dann auch die Entscheidungen, die wir treffen.
Ja, aber ehrlich jetzt, irgendwann einmal wird sie ja auch nicht einer Meinung sein, auch nach langwierigen Prozessen. Dann sagt einer, links hinten spielt halt der A und der andere sagt, links hinten spielt aber der B. Da muss ja einer das letzte Wort haben. Also ist es der Stefan, der offiziell ja der Chef ist?
Nein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass dem Stefan das extrem wichtig ist und er sagt, schau Amy, das ist mir jetzt extrem wichtig in dem Punkt, dann sage ich, ja passt, ich gebe dir da das Vertrauen.
Ja, aber und wenn du dann sagst, das ist aber mir extrem wichtig, dann streit es drüber, wer zurücksteckt, oder wie?
Ja.
So wie in einer Ehe, oder wie?
Also, so darf man sich das ja nicht vorstellen. Es ist ja so, dass wenn man jetzt so eng zusammenarbeitet, wie wir das seit jetzt ja schon bald einmal 3 Jahren machen und 2 Jahre in der Hauptverantwortung, es ist immer so, dass man das jetzt genauso vorstellt, wie du das jetzt geschildert hast, aber eigentlich ist es ganz anders. Nämlich, dass wenn du dich permanent austauschst über deine Mannschaft, über die Strategie, über die Taktik, über die Herangehensweise an jedes Spiel und so weiter, dann hast du schon recht, dass du grundsätzlich musst du mal auf derselben Wellenlänge funktionieren und über Fußball denken, sonst kann das, glaube ich, nicht funktionieren. Aber das ist bei uns definitiv der Fall. Und die Wahrheit ist ja auch, dass, und das habe ich, schätze ja so am Amy, und ich glaube, ich bin auch so ein Typ, dass wir nicht in Anspruch nehmen für uns selbst, dass wir allwissend sind. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir über Sachen diskutieren und das spitzt immer mehr zu, dann ist am Ende ja so, dass keiner kann in die Zukunft schauen, wer jetzt wirklich recht hätte. Und dann treffen wir eine Entscheidung und das funktioniert eigentlich viel friktionsfreier, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt.
Ja, die Frage ist, man kann nicht in die Zukunft schauen, wenn man die Entscheidung trifft. Aber irgendwie am Ende hat man dann vielleicht ein negatives Ergebnis nach einem Spiel. Vorwürfe gibt es dann aber nicht, oder doch?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist, wie ich vorhin schon gerade kurz erwähnt habe, ist das ja, glaube ich, eine Stärke vom Amy und von mir auch, dass wir Teamplayer sind und dass wir in dem eben unsere große Stärke sehen und auf das vertrauen wir auch. Und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht auch sagen, dass wir allgemein auch mit dem Jan Schlaudraff ganz eng zusammenarbeiten und den ganz stark einbinden in unsere Überlegungen und dass wir so funktionieren, dass eben viele Dinge diskutiert werden. Was jetzt Aufstellung betrifft, haben natürlich wir beide die Endverantwortung. Aber dass wir halt auch glauben an diese Art der Zusammenarbeit und eben da vielleicht auch innovativer sind oder ein bisschen anders das machen wie viele andere. Aber wir glauben an das, sind von dem 100% überzeugt. Und man muss auch sagen, wir fühlen uns auch bestätigt in der Herangehensweise.
Wie viele Menschen gibt es eigentlich, die Amy zu dir sagen?
Ja, einige. Verschiedene Spitznamen für mich sind alle akzeptabel.
Irgendwie so in Fußballerkreisen warst du immer der Bogerl, oder?
Genau, einige sind Bogerl zu mir, manche Manu, manche Amy. Der Jan hat zu mir zu Beginn immer Emil gesagt. Dann haben die Spüle immer gelacht in der Besprechung, weil er Emil gesagt hat und habe ihn darauf hingewiesen, schau Jan, sag bitte Amy zu mir, dass die Spüle nicht immer lachen. Und ansonsten gibt es eigentlich nie Probleme.
Ihr arbeitet eng zusammen, hast du gesagt, Stefan. Was bedeutet das? Wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich miteinander?
Ja, sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit und teilweise auch die freien Tage, muss ich sagen. Also ist auch so, dass der Amy mich mit seiner Familie bei mir zu Hause besuchen kommt an die freien Tage. Unsere Frauen verstehen uns sehr gut. Also in Amy ist eine jüngste Tochter und meine Kinder sind in einem ähnlichen Alter. Also wir verbringen richtig viel Zeit miteinander. Und was ich auch glaube, ist, dass gerade im Fußball das oft zu kurz kommt, dass ich sage immer, zuerst muss die Beziehung passen und dann funktioniert die Zusammenarbeit auf einem viel besseren Level. Und das ist bei uns definitiv so, dass wir eigentlich, wir sind nicht nur ein Trainer-Duo, wir sind wirklich gute Freunde geworden inzwischen. Und auch zum Jan haben wir eine super Beziehung aufgebaut. Und ich glaube, dass aufbauend auf diesem Vertrauen und auf diesen guten Beziehungen funktioniert die Zusammenarbeit auch so gut. Und gerade in einem Umfeld wie der Fußball ist, wo oft da relativ schnell Druck dazu kommt von unterschiedlichsten Seiten, muss man sich gegenseitig vertrauen können. Und auf der Basis funktioniert das Ganze. Und so, ich habe ja die Erfahrung gemacht aus unterschiedlichsten Trainerteams. Und da traue ich mich schon sagen, dass das echt total viel Vorteile hat und total viel Spaß macht. Und deswegen, wir werden ja nicht dazu gezwungen, dass wir es so machen. Wir setzen es ja immer weiter fort, weil es uns Spaß macht und weil wir daran glauben. Und so gesehen kann man das eigentlich nur Stand jetzt sehr positiv bewerten.
Weil jetzt schon ein paar Mal der Name Jan gefallen ist, wenn jemand im St. Pöltener Fußball nicht so drin ist. Es geht um Jan Schlaudraff, den Geschäftsführer Sport, den Sportchef des SKN, mit dem du, Manuel, glaube ich, schon noch zusammen gespielt hast.
Genau, in Hannover.
In Hannover, also er kennt euch schon relativ lange.
Genau.
Was ist er für ein Typ? Welche Rolle spielt er hier im Club? Nicht nur für euch, sondern insgesamt für den SKN.
Ja, der Jan ist mitunter die wichtigste Person hier im Verein. Man muss sagen, wenn der Jan nicht zu uns gestoßen wäre, vor einiger Zeit wären A, vielleicht der Stefan und ich nicht mehr Trainer hier und B, hätte man jetzt einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Und wir sind wirklich sehr froh, dass der Jan unser Chef ist, auch in der Zusammenarbeit, und schätzen ihn sehr.
Nicht mehr Trainer, weil es ja am Anfang gar nicht so gelaufen ist. Aber ihr habt von Anfang an auch betont, dass das ein langfristiges Projekt ist. Und dass euch eben jetzt dann auch das Vertrauen geschenkt wurde, das nehme ich an, dass du das angesprochen hast.
Genau, also um ein langfristiges Projekt dann auch zu führen, braucht man auch Personen, die das wirklich verstehen. Und das ist im Fußball oft nicht so leicht, weil die Geduldsspanne halt sehr gering ist. Und zu Beginn haben wir wirklich einen sehr schwierigen Start gehabt. Der Jan ist dann von unserem Kooperationspartner Wolfsburg her geschickt worden, um mal die Situation zu beurteilen, und hat dann glücklicherweise gesagt, dass es an die Trainer nicht unbedingt liegt, sondern es auch andere Probleme gibt, und hat uns so eine Möglichkeit, unsere Arbeit weiter fortzusetzen, und früher oder später sind wir dann eher auf den richtigen Weg gekommen.
Und jetzt steht ihr an der Tabellenspitze?
Ja. Ja, was natürlich sehr, sehr erfreulich ist, also wenn man die ganzen Umstände und Hintergründe kennt, glaube ich schon, dass es eine große Überraschung ist, dass wir vorne stehen, weil wir doch nach den ganzen Amateurteams mit Abstand die jüngste Mannschaft haben. Wir haben einen Altersschnitt von 22,6, glaube ich.
Jetzt sogar wieder ein bisschen niedriger.
Sogar ein bisschen niedriger im letzten Spiel, und haben wirklich sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Jetzt im letzten Spiel zum Beispiel Messerer, Kapitän, Keiblinger, Barloff sind alle Spieler, die eigentlich, als wir hergekommen sind, wir aus dem Nachwuchs in die Mannschaft integriert haben, die eine super Entwicklung genommen haben. Der Jan hat trotz Budgetreduzierung, und das war schon nicht einmal hoch, haben wir um 20% reduzieren müssen, hat er trotzdem den Kader verbessert, und dass wir so konstant jetzt unsere Leistungen bringen und an erster Stelle stehen, ist wirklich für uns schon ein tolles Zeichen, auch wenn es nach außen oft nicht so wahrgenommen wird, weil der SKN halt in der Region natürlich die Erwartungen sehr hoch sind, aber wenn man wirklich innerhalb vom Verein ist und sieht die Umstände, dann glaube ich schon, dass es eine super Sache ist.
Was würde euch der Aufstieg bedeuten?
Ja, also allgemein gesagt ist natürlich unser großes Ziel, dass wir den Aufstieg schaffen. Aber man muss auch ganz realistisch jetzt betrachtet, muss man sagen, dass in dem Jahr der Aufstieg wäre sozusagen von unseren eigenen Erwartungen her um ein Jahr zu früh. Und wir haben das ja immer betont, dass wir, und für das stehen ja da wir beide auch, dass das sagen wir ganz offen, wir sind Trainer, die mit einem ganz klaren Konzept zu einem Verein kommen, was die Spielidee betrifft, was die Trainingsmethodik betrifft, was betrifft, wie wollen wir mit dem Verein zusammenarbeiten, weil wir auch daran glauben, dass es einfach ein zeitgemäßer Zugang zu unserem Job ist. Und das Konzept beinhaltet so Dinge wie, dass wir eigene Spieler entwickeln, da haben wir jetzt ja einige Beispiele genannt, dass wir die Mannschaft so formen, dass sie dann auch wirklich gewappnet ist für den Aufstieg. Und man muss sagen, wenn es uns jetzt gelingen sollte, dann wäre das aber auf der anderen Seite eine Riesenherausforderung, weil der Verein ein paar Weichen stellen müsste, für die er so jetzt noch ein Jahr Zeit hätte. Also so gesehen wollen wir jetzt, wenn man nach der 24. Runde am ersten Tabellenplatz ist, und das sieht man ja, glaube ich, auch jede Woche jetzt, die Mannschaft wirft alles rein, dass wir jetzt da oben auch bleiben. Aber so gesamtheitlich gesehen, muss man sagen, wären wir dann etwas schneller gewesen, als das eigentlich unser Plan vorgesehen hat.
Aber ihr werdet das Team jetzt nicht bremsen?
Nein, auf keinen Fall.
Eher mit dem Verein reden, dass die Weichen gestellt werden. Stoßt ihr da auf Widerstand oder
Nein, überhaupt
auf Verständnis?
Nicht. Es ist so, dass wir das als Sensation ansehen, dass wir jetzt so vorne dabei sind, auch die Leistungen wirklich erfreulich sind. und die Ergebnisse auch größtenteils. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich einen klaren Plan verfolgt und der Plan im Detail ist halt eben so Dinge wie Kaderentwicklung. Wie weit sind welche Spieler, wo müssen wir aber uns punktuell auch verbessern, um dann auch sowohl in der Liga als auch in der Liga weiter drüber konkurrenzfähig zu sein. Und da muss man jetzt sagen, dass da schon einige Dinge, wenn man jetzt noch, wo der Jan dann, sage ich mal, sehr viele Dinge dann schneller auf Schiene bringen muss, wie wenn er vielleicht noch ein Jahr Zeit hätte, aber nichtsdestotrotz ist gar keine Frage, dass wir jetzt alles investieren, um die letzten 6 Spiele so positiv wie möglich zu gestalten, ist überhaupt keine Frage.
Es geht ja zum Beispiel um Themen wie Infrastruktur, nicht nur jetzt um die Mannschaft, wo wir auch Themen haben, zum Beispiel jetzt sanieren wir gerade unseren Trainingsplatz, wir müssen jetzt halt ausweichen, die ganzen Bedingungen sind jetzt halt nicht optimal, aber wir arbeiten daran, dass wir uns immer weiter professionalisieren und wollen ja dann, das ist ja auch ein Ziel, denn wir haben irgendwann auch zu den Vorzeigevereinen in Österreich gehören. Es geht ja nicht nur ums Finanzielle, sondern auch, wie arbeitet man, was hat man für Infrastruktur und es sind einfach Dinge, die wir im Hintergrund alles anschieben. Aber wie der Stefan richtig gesagt hat, jetzt im Plan natürlich noch ein Jahr weiter hinten dran sind.
Jetzt hast du, glaube ich, 61 Länderspiele absolviert, hast in England gespielt, hast in Amerika gespielt, hast lange Jahre in Deutschland gespielt, in Russland gespielt, zu einem Zeitpunkt, als dort irgendwie der Fußball einen ganz anderen Stellenwert hatte, als leider, muss man sagen, derzeit. Also du hast einen sehr professionellen Ansatz, hast viel gesehen. Wie professionell ist denn der SKN hier? Wie professionell ist das Umfeld in St. Pölten schon?
Ja, wir entwickeln uns. Also wir haben natürlich sehr viel Potenzial. Und zu Beginn war es natürlich sehr, sehr schwierig. Zum einen war es der Job von Stefan und mir auch, das ins Bewusstsein zu rufen, weil jemand, der natürlich nicht aus dem Profifußball kommt, hat natürlich auch nicht unbedingt die allerbeste Idee, was für professionellen Fußball wichtig ist. Und deswegen haben wir auch viel Überzeugungsarbeit hier geleistet. Aber wie gesagt, mit Jan noch einen super Unterstützer, auch mit dem Matthias Gebauer im wirtschaftlichen Bereich, wo wir alle jetzt an einem Strang ziehen und diese handelnden Personen hier alle wissen, was notwendig ist, um wirklich professionellen Fußball zeigen zu können.
Ja, dazu muss ich auch sagen, dass, weil ich ja vorher gefragt habe, was ist so die Dinge, wo wir glauben, warum machen wir Trainertour und warum funktioniert das alles so? Und das muss ich echt hervorstreichen, wenn man mit einem Manuel zusammenarbeitet, dann lernt man kennen, was hohe Standards sind bezüglich Profifußball. Und auch wenn ich schon davor Erfahrungen gemacht habe bei diversen Vereinen, aber wenn man dann mit ihm zusammenarbeitet, du hast es ja gerade erwähnt, er hat ja praktisch auf Top-Niveau gespielt und dann sage ich, davon profitiere ich und davon profitiert der ganze Verein, weil die Standards, die er bei sich selbst ansetzt und bei allen, die mit ihm zusammenarbeiten, sind dann, sage ich, trotzdem nochmal über dem, was man alles normal ansieht. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, dass man solche Standards ansetzt und dann gleichzeitig aber erkennt, was ist jetzt aktuell auch umsetzbar.
Gib uns mal ein Beispiel. Welche Ansätze meinst du da? Welche Themen? Trainingsbedingungen oder worum geht es jetzt konkret?
Ich kann ganz leicht Beispiele geben, weil es gibt ganz viele.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Es beginnt bei der Ernährung von den Spielern, wo da er selbst im Detail Bescheid ist, wo ich sage, das weiß nicht jeder Trainer einfach so. Es geht weiter über Diskussionen, was Trainingsbelastungssteuerung der Spieler betrifft, aber ich sage wirklich auf Top-Level. Also wir orientieren uns da wirklich an Sachen, wo ich sage, das ist nicht unbedingt so jetzt, dass ich sage, ja, zweite Liga, Fußball Österreich, sondern wir gehen da wirklich ins Detail und fordern dementsprechend auch unseren Fitnesstrainer.
Genau, wollte ich gerade sagen, wo wir mit Ball ja wirklich einen Top-Mann haben, das muss man auch mal sagen.
Es geht auch weiter so, zum Beispiel Auftreten vom ganzen Verein nach außen, dass wir sind ein Sportverein, ein Fußballverein und da muss jeder Mitarbeiter sollte, und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, muss auch sozusagen das nach außen vertreten. Das geht, wie tritt jeder auf? Unser Verein soll nach außen ambitioniert, aber trotzdem bescheiden auftreten und das betrifft jeden einzelnen Mitarbeiter. Und ich sage immer, dass er ein bisschen ein Problem hat mit Micromanagement. Egal, das geht auch so weit, dass man unten, wenn wir durch die Katakomben gehen, sagt er, da ist schmutzig und da müssen wir eigentlich ein bisschen drauf schauen.
Bist du so pedantisch?
Nein, es geht mir einfach darum, wenn jemand da herkommt, will, dass er mit dem ersten Augenblick merkt, dass wir da ein Profiverein sind. Und das gehört für mich in alle Bereiche halt dazu. Und der Stefan sieht das genauso wie ich, auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen so tut, als ob das alles von mir ausgeht.
Aber ja, du hast wahrscheinlich den ganz genauen
Blick. Nein, aber natürlich sagt er oft, schau, Emi, du musst ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel dann alles micromanaged. Und es ist mir eh klar, man kann nicht alle Agenten übernehmen, aber ich bin einfach dann überzeugt, dass diese ganz vielen Details im Endeffekt dann diese paar Prozent ausmachen, die wir dann halt vor den anderen stehen können. Und ich bin halt froh, in einem Team arbeiten zu können, mit dem Stefan gemeinsam, in dem halt alle eigentlich diesen Ansatz verfolgen.
Aber jetzt hat der Stefan gesagt, du hast die große Karriere gehabt, glaube ich, 14 verschiedene Vereine in 6 verschiedenen Ländern gespielt, wo der Stefan sehr viel irgendwie auch erfahren kann oder der ganze Verein profitieren kann davon. Stefan, du hast auf Regionalliga-Niveau gespielt. Was kannst du, Emi, jetzt vom Stefan seiner Karriere lernen oder mitnehmen? Was bringt er ein?
Ja, unglaublich viel, weil der Stefan hat halt diesen Ansatz, da er als Lehrer gearbeitet hat, er war es halt wirklich in der Vermittlung mit den Spielern, in der Methodik was zu vermitteln, auch wie man mit Menschen umgeht. Der Stefan ist ein sehr positiver Mensch, hat ja den Background, dass seine Familie, sage ich, seine Brüder arbeiten in sehr hohe Positionen in Unternehmen. Ja, finde ich schon, da kann der Stefan halt, hat er sehr viel, sage ich mal, Background, wo er wirklich, wenn es um strategische Entscheidungen geht, um Mitarbeiterführung, da habe ich sehr, 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 sehr viel kann ich von ihm lernen und habe ja sehr, 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 sehr viel mitgenommen. Und ich glaube, deswegen ist auch was, wo wir uns sehr gut ergänzen, weil ich vielleicht als Profi gewisse Dinge erlebt habe und gesehen habe, die der Stefan nicht gesehen hat und umgekehrt hat, dass der Stefan halt eine riesige Erfahrung und ein sehr großes Können in diese Bereiche, wie Mitarbeiterführung und so weiter, die ich gerade angeführt habe. Und ich glaube, dass ich da sehr viel von ihm lernen kann.
Stefan, du hast auf Landesliga- und Regionalliga-Niveau gespielt die längste Zeit. Bandorf, Mattersburg Amateure, Solenau, Neusiedl am See, warst ein Spielertrainer bei dir zu Hause in Bamhagen, hast studiert, bist Lehrer geworden und bist eigentlich als Videoanalyst damals in den Profifußball gekommen.
Ja, dazu kann ich nur sagen, dass das war für mich die Chance, in den Profifußball einzusteigen. Und es war mir von Beginn weg klar, dass das nur der Einstieg ist und dass ich so schnell wie möglich dann auch wieder auf den Platz zurückkehren möchte. Und das hat mir ja glücklicherweise der Thorsten Fink schon nach einigen Monaten ermöglicht, nachdem er mich praktisch mich bei der Austria Wien als Videoanalyst engagiert hat, aber schon 6 Monate später dann als Co-Trainer Videoanalyse, was man jetzt eigentlich sehr oft hört. Damals hat er mich schon in der Position dann zu den Grasshoppers nachgeholt. Und dann habe ich den Step glücklicherweise sehr schnell hinter mich gebracht, weil ich wirklich sagen muss, es war, hat mir natürlich extrem gefehlt, so das direkte Arbeiten mit der Mannschaft. Aber anscheinend war es trotzdem überzeugend, weil er ja mich dann direkt wieder mitgenommen hat und auch in eine etwas bessere Position gehoben hat.
Bleiben wir noch kurz beim Videoanalysten. Ja. Ist der Videoanalyst jetzt in den vergangenen Jahren einfach unglaublich wichtig geworden im Profifußball und ist das Standing auch ein höheres geworden?
Ja, also ich habe ja letztens erst wieder einen Artikel gesehen, wie der Roland Leser, der für mich auch ein wichtiger Teil war auf meinem Weg da so Richtung Profikarriere, was Trainer betrifft, dass der 2004 schon Videos geschnitten hat für Joachim Löw und ich glaube Christoph Daum sogar. Also ist ja doch schon etwas länger her. Aber ich kann das nur bestätigen, also auch aus Trainersicht, aber also aus Videoanalystensicht, dass mit dem Video und mit der Arbeit, mit der Videoanalyse ist halt ein Riesenstep für die Spieler, weil sie praktisch die Außensicht haben auf ihre eigenen Situationen und wenn man das richtig einsetzt, denke schon, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist inzwischen, um eine Spielidee zu etablieren mit einer Mannschaft.
Aber dir war sehr früh klar, dass du Trainer werden willst, dass du diesen Job machen möchtest?
Ja, sehr früh. Also ich habe eigentlich als aktiver Spieler schon sehr oft das Gefühl gehabt, dass so mein Können limitiert mich in einer Art und Weise, wo es teilweise schon frustrierend war.
Und also der Körper limitiert dich und im Geiste...
Ja, die technischen und
so schlecht warst du jetzt wieder.
Ja, also es hat nicht gereicht für 1 Minuten Profifußball, auch nicht in der zweiten Liga, obwohl ich zweimal knapp dran war, weil wir zweimal mit Band auf die Relegation leider nicht geschafft haben. Und ich habe, also kann ich so sagen, damals schon das Gefühl gehabt, dass als Trainer mehr möglich sein wird wie als Spieler. Das kann ich so sagen.
Du hast in einem Interview gesagt, wie du nur Spieler warst, habe ich heute zufällig irgendwo aufgestöbert. Boah, ja, der Trainerjob, so viel Aufwand, na schauen wir mal, ob ich mir das antue. Ist es wirklich so, wie du damals befürchtet hast?
Ja, sogar noch schlimmer. Ja, es ist halt so, ich habe in dem Moment, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, investiere natürlich alles, was notwendig ist. Und ich denke, als Trainer ist es noch mal schwieriger wie als Spieler, weil es gibt halt nur einen Trainer oder in dem Fall jetzt zwei. und sehr viele, die halt den Job machen wollen. Es gibt sehr wenig Leute, die auch wirklich bewerten können, wer arbeitet kompetent, wer liefert vielleicht kurzfristige Ergebnisse, aber baut eigentlich nichts auf und so weiter. Und ist mir natürlich bewusst, dass ich sehr viel investieren muss, damit ich als Trainer es halt so weit schaffen kann wie als Spieler.
Du warst Profi auf wirklich hohem Niveau. Stefan, du warst auf Regionalliga-Niveau als Kicker zu Hause. Aber wenn ich mir eure beiden Karrieren und die Spielweisen so anschaue, dann verbindet euch doch etwas. Ich war jetzt, ich will ausholen. Peppi Schickelgruber hat einmal, wie er im Bashing im Tor gestanden ist, über seinen damaligen Trainer Georg Zellhofer gesagt, der einen sehr modernen Fußball hat spielen lassen. Es wundert ihn, weil als Kicker war er eigentlich ein Schnäuzer.
Ja, das ist so, dass wir beide Schnäuzer waren.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Das war ein bisschen unangenehm. Ja.
Die rustikale Spielweise war schon mehr eures, oder?
Ja, meine definitiv. Beim Emi weiß man es eh, weil er in der Öffentlichkeit ist oder mehr in der Öffentlichkeit stattgefunden. Ja. Wobei ich zuletzt erst, weil ich bin ja einer, der, das habe ich sicher von meinem ältesten Bruder, so ganz gern immer so, meistens ist es so, dass man von den Ex-Profis, will man nicht die tausend Geschichten hören, was sie alles erlebt haben. Ich bin genau das Gegenteil. Ich höre mir total gern die Geschichten vom Emi an und habe auch letztens in Jahren gefragt, so, was er sagt, was war eigentlich in Emi seine große Stärke. Und dann war ihm eh das, dass er gesagt hat, was man eh von ihm kennt, so dieser Einsatz, diese Zweikampfführung und so weiter. Und dann hat er aber gesagt, dass, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass er technisch zwar nicht so diese Gusto-Stückchen geliefert hat, aber extrem sauber war. Also der technische.
Also die Basics waren immer
genau,
sauber.
Genau, ein sehr starker Fußballer war technisch. Nur hat er halt.
Gut, sonst spielt man nicht in der Premier League.
Genau, ne? Genau. Und das vergisst man dann, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ja, und bei mir weiß man es ja nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit, hat ja mehr im Verborgenen aber stattgefunden, aber bei mir war es, glaube ich, noch mehr zutreffend wie bei ihm, dass wahrscheinlich eher das vorn gefragt war wie das andere.
Na, aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, jetzt habt ihr hier mit St. Pölten aber einen Fußball zum Teil schon entwickelt, der auf Ballbesitz Wert legt, der sehr modern ist, der attraktiv sein soll, der die Fans auch begeistern soll. Also schon irgendwie das Gegenteil, wofür ihr jetzt als Kicker gestanden seid, oder?
Ja, das freut mich erstmal sehr, dass das wer festgestellt hat. Das erkennt nämlich nicht jeder.
Nein, also wir sind auf jeden Fall dann überzeugt, dass wir halt auch einen Fußball spielen wollen, der mit der Zeit geht und der einfach den modernen Fußball widerspiegelt. Und ich glaube, im modernen Fußball ist halt so, dass man alle Spielphasen abdecken muss. Natürlich Umschaltmomente ist ein ganz klarer Staple in unserem Spiel, dass wir jetzt sagen, nach Ball gewinnen wollen wir so schnell wie möglich zum Tor, aber wir wollen nicht nur gegen den Ball hohen Druck erzeugen, sondern auch mit dem Ball halt Lösungen haben. Und wenn man sich internationalen Fußball anschaut, wo er sich hinentwickelt, ist es nun mal so, dass das so gespielt wird. Und Stefan und ich sind einfach davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Ich habe vorher gesagt, 14 verschiedene Vereine. Wir haben vorher ein bisschen getratscht. So, normalerweise schauen wir immer auch genau, welche Trainer da am Werk waren bei unseren Gästen. Es ist extrem schwierig, alle zu finden bei dir. Es waren irrsinnig viele. Welcher hat dich am meisten geprägt?
Ja, zum einen muss ich sagen, man kann von jedem Trainer was mitnehmen. Es war auch immer lustig, dass viele meiner Trainer dann auch Nationaltrainer geworden sind. Zum Beispiel Gary Southgate, englischer Nationaltrainer, Greg Berhalter, amerikanischer Nationaltrainer. Und geprägt haben mich eigentlich alle. Und ich habe auch Spieler schon so, dass man immer gedacht hat, wieso macht der Trainer was, was sind seine Überlegungen. Einige Trainer haben mich mit der Persönlichkeit beeindruckt, andere Trainer mit dem taktischen Wissen. Von manchen Trainern habe ich einfach gelernt, wie man es besser nicht machen sollte. Und von daher kann man halt von jedem.
Von wem? Wir sind ja genau.
Das ist das Interessanteste jetzt.
Ja, Muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber na, wie gesagt, also ich habe von vielen was mitnehmen können und wirklich mit einigen Top-Trainer arbeiten dürfen. Steve McLaren ist jetzt, war mein Cheftrainer bei Middlesbrough, war dann selber englischer Nationaltrainer, ist jetzt Assistenztrainer vom Den Haag bei Man United. Mein damaliger Assistenztrainer Steve Round ist jetzt Assistenztrainer von Mikel Arteta bei Arsenal. Greg Berhalter ist US-Nationaltrainer. Und von daher habe ich wirklich sehr viele kompetente Menschen im Sport kennenlernen dürfen, auch Fitnesstrainer, die jetzt auf sehr hohem Niveau arbeiten, und habe von denen wirklich sehr viel lernen können und bin auch nach wie vor mit dem einen oder anderen in Kontakt, und man kann natürlich von diesem Netzwerk schon extrem profitieren.
Der dich geformt hat eigentlich, der dich in den Profisport gebracht hat, war Walter Schachner, damals beim FC Kärnten. Ja. Du hast als 17-Jähriger, 16-Jähriger vielleicht sogar eigentlich da schon in der ersten gespielt.
Ja, also der Schoko war sicher der Trainer, den in meiner Karriere am meisten verdanken kann, weil er auch diesen mutigen Schritt gewagt hat, mich als sehr junger Spieler schon regelmäßig einzusetzen. Und er war eigentlich schon als Profi immer so, dass er sehr professionell war. Und er hat mir das eigentlich schon in sehr jungen Jahren gezeigt, worauf es ankommt als Profispieler. Und ich habe ihm sicher sehr viel zu verdanken und freue mich auch immer bei der Nationalmannschaft, wenn wir uns da mal treffen, wenn wir gemeinsam die Spiele anschauen und wir uns dann kurz austauschen. Freue mich immer wieder, ihn zu sehen, natürlich.
Wobei, das ist jetzt 23, 24 Jahre her, als er damals mit dem FC Kärnten aufgestiegen ist, für Furore gesorgt hat. Ich habe damals den ÖFB Cup gewonnen und. Und das war ja damals gar nicht so üblich, dass man zum Beispiel Viererkette spielt.
Genau.
In Österreich.
Genau.
Er hat er hat den Fußball schon modernisiert.
Ja, und ich sehe auch viel Parallelen, weil alle haben noch Libero gespielt, Manndeckung. Der Schoko ist dann gekommen aus Italien, hat er schon Viererkette genannt, hat das eingeführt. Und zu Beginn natürlich massiver Gegenwind mit dem ersten negativen Ergebnis. Ja, was ist das? Alt eingesessene Spieler, das bringt nichts und so weiter. Der Schoko hat das einfach durchgezogen, weil davon überzeugt worden. Im Endeffekt haben wir dann, sage ich, nicht mit der besseren Mannschaft, sondern einfach mit einem besseren System den Aufstieg geschafft und den Cup gewonnen. Und wenn der Schoko damals halt nach ein paar Runden gesagt hat, ja, das bringt alles nichts, weil es sind ja alle dagegen, hätte man das alles nicht erreicht. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, dass ich in allen Mannschaften, in denen ich erfolgreich war, auch immer ein super Team am Werk war. Dass wir immer, dadurch, dass wir so einen Zusammenhalt hatten, der GK war das beste Beispiel, war die Summe des Ganzen einfach größer als des Einzelnen. Und diese zwei Dinge haben mich extrem geprägt als Spieler, und das ist auch was, wo ich als Trainer jetzt extrem davon überzeugt bin, dass das die Erfolgsfaktoren sind.
Und das ist ja die große Stärke von dir, Stefan. Ist da der Pädagoge auch das Wertvolle? So wie der Amy vorher angesprochen hat, dass du sehr gut in der Menschenführung bist.
Ich denke schon, dass das eine Stärke von mir ist, so moderner Leadership, wenn man das so nennen will, und ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema, weil ich denke, es ist extrem wichtig. Also ich glaube, dass die ganze Fachkompetenz bringt nichts, wenn man ein schlechtes People-Management hat, und von dem bin ich sehr überzeugt, dass mit den Themen muss man sich in erster Linie auseinandersetzen, und ist einfach formuliert, ist es ja so, dass man die Dinge eigentlich weiß, welches Umfeld man schaffen soll für Leistung. Aber man muss halt immer, die Frage ist, ob man unter Druck oder unter gewissen Umständen dann selbst die Ruhe hat, um es dementsprechend umzusetzen. Und ich glaube schon, dass das eine Stärke von mir ist. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es ist eher eigentlich witzig, weil zu Beginn, glaube ich, war es so, dass wir beide uns immer so ergänzt haben. Der Amy ist mehr der Emotionale und ich der Ruhigere. Und so, er bringt halt die Erfahrung vom Profifußball und ich bringe so vom pädagogisch-didaktischen Standpunkt, wenn man so sagen will. Aber es wird immer mehr, und auch noch so, ich war ja Offensivtrainer beim LASK und er war der Defensivtrainer. Und anhand von dem Beispiel lässt sich am besten bildlich darstellen. Und zu Beginn war es vielleicht auch hier noch so, dass ich mehr über die Offensive und er eine Spur mehr defensiv. Und inzwischen ist so, dass sie die ganzen Dinge total vermischen. Und er bringt dann was ein in der Führung von der Mannschaft, was besser ist wie meine Idee und umgekehrt. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich vorhin gesagt habe, was so Spaß macht, dass man beide vom anderen profitiert, aber irgendwie jetzt ist es nicht mehr so, das ist mein Verantwortungsbereich, das ist seines, vermischt sich alles. Und das kann aber nur funktionieren, wenn man so grundsätzlich aber die Welt mit den gleichen Augen sieht und nicht komplett unterschiedlich, sonst kann so eine Zusammenarbeit nicht funktionieren.
Aber du verwendest so diese typischen englischen Ausdrücke jetzt, so wie People Management und so weiter.
Das ist Thomas, ja.
Ja, ich weiß. Nein, aber da merkt man ja, so wie du gesagt hast, du beschäftigst dich damit. Wie machst du das? Über Bücher, über Vorträge?
Genau, also einfach, ich habe ja sehr lang studiert, weil ich meinen Fokus mehr aufs Fußballspielen gelegt habe als aufs Studieren. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Zeit schon genützt und glaube aber auch, habe eines davon mitgenommen, nämlich dass für das, dass du dein Wissen weiterentwickelst, ist nicht der Professor zuständig, der da vorne steht, sondern du selbst. Und das Wissen liegt ja wirklich in die Bücher und inzwischen halt in alle unterschiedlichen Medien. Man muss halt wissen, wie man sich damit auseinandersetzt. Und auf die Art und Weise versuchen wir uns weiterzuentwickeln. Also zum einen versuchen wir unsere Netzwerke zu nutzen, um das Wissen von anderen anzuzapfen. Und es ist sehr oft der Fall, dass jetzt er zum Beispiel am Wochenende irgendwas gelesen hat, zum Beispiel das Buch von Pepin Linders, dann kommt er und sagt, schau, was sagst du zu der Aussage. Und dann sage ich, ja, das gefällt mir, aber da muss man auch wieder das bedenken und so weiter. Und das ist das, was ich wirklich betonen will. So ein Jürgen Klopp oder ein Pepin Linders, unterschiedlichste Trainer versuchen immer mehr, und das wird ja immer mehr betont, haben sehr kompetente und starke Persönlichkeiten im engsten Kreis. Und es ist ja nichts anderes, was wir machen, nur dass wir halt wirklich als Trainer-Duo agieren und keiner am Ende keiner vorne steht. Aber das ist genau das, was, glaube ich, auf Top-Level schon, der Prozess ist schon lange eingeleitet, dass die auch sagen, ich brauche extrem kompetente, starke Persönlichkeiten rund um mich, um so eine Mannschaft zu führen und auch innerhalb von so einem Verein meine Standpunkte auf eine gute Art und Weise zu vertreten. Und deswegen glaube ich, dass diese Zusammenarbeit und eben dieses Wissen, was ich einbringen kann, was aber er einbringen kann, der Emi einbringen kann, dass wir von dem extrem profitieren, auf diese Art und Weise.
Das heißt, es ist sehr befruchtend. Ist es auch sehr kritisch? Ist es auch so, dass der andere dann ein Korrektiv ist, wo man dann, wenn man aus der Kabine rausgeht, sagt, du Stefan oder du Emi, das hat mir jetzt nicht so taugt?
Ja, ich kann ein Beispiel geben. Es ist so, wenn wir jetzt coachen, die Mannschaft, und wenn, ist ja immer so, der vorne steht, ist meistens mehr involviert ins Spiel, emotional auch mehr involviert. Und wir sprechen das ganz ohne weiteres an, dass zum Beispiel ich vielleicht dann sage, du, in der und der Situation, das Coaching, das bringt dem Spieler nichts. Es gibt ja da auch so Richtlinien, an die man sich orientieren kann, wenn man sich jetzt sozusagen auf der Fachebene damit beschäftigt. Und dann besprechen wir das ganz normal, da fühlt sich keiner angegriffen oder sonst was. Im Gegenteil, ich glaube, dass das eine ganz große Stärke vom Emi ist, dass er nicht beruhend auf seiner großen Karriere, hat er mir nie, auch nicht davor, wie wir beide Co-Trainer waren, gibt ja niemandem das Gefühl, dass er deswegen aufgrund vom Erfahrungswissen Dinge besser war. Er ist total offen für Kritik. Ich glaube sogar, dass er manchmal ein bisschen zu sehr wenig sagt, du, aber ich habe auf dem Level gespielt und ich kann das sagen, in dem und dem Fall brauchst du mir aber nichts erzählen. Ich sage, bei ihm ist eher das sogar der Fall, was aber sehr für seinen Charakter spricht aus meiner Sicht.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns gegenseitig weiterentwickeln, und im letzten Spiel war es zum Beispiel so, dass ich schon, glaube ich, konstruktiv von der Seite versucht habe, Einfluss auf unsere Spieler zu nehmen und da mitzuhelfen, dass wir die Dinge gut umsetzen. Aber auf der anderen Seite hat es mich teilweise frustriert, weil wir halt sehr viel einfache Dinge nicht zusammengebracht haben. Und dann war ich halt schon ein bisschen emotional in dem Zeitpunkt, habe aber zum Glück das konstruktive Coaching schon aufrechterhalten. Aber der Stefan hat mir noch gesagt, schau, Emi, hat er das was gebracht, dass du halt in dem Moment über die Sache so ärgerst? Dann habe ich gesagt, nein, es hat nichts gebracht. Und da denke ich mir halt so, sind halt so Dinge, da kann ich mir dann auch weiterentwickeln, weil im Endeffekt, wenn man sich in Carlo Ancelotti anschaut, der verfolgt das halt stoisch und gibt dann auch einen Input, aber die Emotionalität im Moment, von dem hat halt niemand was. Und es ist auch ein Beispiel jetzt, und da sind einfach gewisse Dinge, was halt super ist, dass man halt jemanden an seiner Seite hat, der dann halt auch so ehrlich ist und manchmal natürlich auch hartes Feedback gibt, aber ich glaube, dass man nur so besser werden kann, und man muss es natürlich auch zulassen und man muss eine Umgebung schaffen, wo das auch möglich ist, und das ist ja nicht nur zwischen uns zwei, wir machen das eigentlich mit allen Mitarbeitern so, und egal, ob es die Physioabteilung ist, ob es die Athletikabteilung ist, wir pflegen einen offenen Austausch auch mit den Spielern. Unsere Spieler wissen immer, woran sie sind. Es ist nicht so, dass wir da, ja, wieso spüre ich nicht und ich weiß es eigentlich nicht genau und ist das deswegen oder was habe ich genau falsch gemacht. Unser Zugang ist immer, die Dinge konkret anzusprechen, ein konkretes Feedback zu geben und eigentlich offen und ehrlich zu kommunizieren, und das ist uns, was im im ganzen Team bei uns sehr wichtig ist.
Und das ist ein Vorteil, glaube ich, auch für eure Frauen, weil ihr, ihr habt es alles schon aufgearbeitet miteinander, wenn irgendwann einmal eine Niederlage ist. Das heißt, ihr kommt schon vollkommen bereinigt nach Hause.
Ja,
wird auch nicht oder immer nicht so sein, oder?
Ich weiß nicht, wie es bei ihm genau ist, aber bei mir ist so, dass zu Hause, ich bin so vom Typ her, dass ich das wirklich ganz gut abschütteln kann, bis ich dann zu Hause bin. Also.
Ich glaube, du wohnst in Bamhagen.
Also ja, ist auch eine lange Reise.
Fast 200 Kilometer, oder?
Nein, 160, ja. Eineinhalb Stunden Fahrt.
Ja, okay. Wo ich ihn das erste Mal besuchen gefahren bin, habe ich gedacht, ich bin mir verfahren. Aber da habe ich gedacht, da kommt jetzt gar nichts mehr. Aber auf einmal ist dann doch noch beim Hagen gekommen. Und so.
Das ist die Endstation. Ja, das ist der letzte Ort vor Ungarn. Ja.
Nein, ich glaube, dass wir da beide so sind. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von uns, dass wir die Sachen nicht mit haben dann und dass wir auch einfach nicht zu überschwänglich, wenn wir gewinnen, aber wir fallen auch nicht zu weit runter, wenn wir verlieren. Wir versuchen das immer nüchtern aufzuarbeiten und am nächsten Tag eine schöne Analyse wieder auf den Punkt zu bringen. Und manchmal, wenn wir sehr spät spielen, bleibe ich auch da, schlafe ich beim Stefan im Hotel und dann ist so, wir gehen da rein und fünf Stunden später schlafen wir beide, weil es ist dann so, das ist nicht
es kommt immer darauf an, wann wir einige.
Genau, ist nicht so, dass wir da die ganze Nacht wach liegen, wenn wir da mal verloren haben oder gewonnen. Also da sind wir schon sehr schnell wieder im Fokus und konstruktiv und ich glaube, dass das auch eine Stärke von uns ist.
Genau.
Gut, ihr beiden habt euch kennengelernt beim LASK. Du hast schon angesprochen vorhin, Stefan. Cheftrainer war damals Dominik Thalhammer und der hat ein neues Trainerteam aufgebaut. Damals gab es, glaube ich, den Christian Heidenreich, der für Standards irgendwie zuständig war. Mhm. Du warst für Offensive zuständig. Emmy, du warst für Defensive zuständig. So wurde das auch nach außen verkauft. War es denn wirklich so, dieses neue Konstrukt beim LASK?
Ja, es war wirklich ganz genau so. Also, als wir hingekommen sind, ich bin ja etwas später dazu gestoßen, weil ich noch Saison hatte beim Grasshopper Club.
Du warst damals Trainer der zweiten Mannschaft,
ja,
bei GC.
Zu dem Zeitpunkt, eigentlich, das war ja nach Corona. Genau, war ich wieder Co-Trainer in der ersten Mannschaft. Und war, das Witzige ist, die letzten 13 Runden wurde der Soltan Kader als Cheftrainer engagiert, der davor Co-Trainer war. Und der Soltan hat mich dann praktisch zu seinem Co-Trainer ernannt, als zweite Mannschaft, weil wir uns ja schon vom Jahr davor gut kannten. Und der Soltan, das ist das Interessante, in der Konstellation war sehr ähnlich, wie es wir beide jetzt haben. Der Soltan hat immer gesagt, er ist ein Rumänier gebürtiger, war auch ein sehr guter Fußballer. Und er hat immer gesagt, du bist nicht mein Co-Trainer, du bist mein Mittrainer. So wie wir jetzt eigentlich die Mittrainer sind. Und darum habe ich die Konstellation damals schon gehabt. Und da sollte man auch total offen und er war, ihm hat es so getaugt, wie wir mit der zweiten Mannschaft gespielt haben. Und dann haben wir genau so den Fußball gespielt, haben 13 Runden in dieser Post-Corona-Zeit um den Aufstieg gespielt. Genau dieselbe Situation wie jetzt hier. Und war eigentlich eine super Zeit, aber leider haben wir es dann knapp nicht geschafft. Und dann bin ich vom LASK angerufen worden und bin dann zum LASK gekommen als Offensivtrainer. Und ich habe damals geglaubt, weil wir haben da extremsten Ballbesitzfußball gespielt, also haben wirklich so Statistiken generiert wie Manchester City. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der LASK echt der Wahnsinn, ich bin da jetzt 13 Runden und die haben das sofort gescoutet, dass da ein Trainer ist, der so im Ballbesitz extrem viel beschäftigt. Und habe wirklich gedacht, dass sie aufgrund dessen mich gescoutet haben, aber rückblickend glaube ich, dass andere Gründe waren, einfach Netzwerk oder ich weiß es auch nicht. Ich bin ja dann eigentlich, ohne dass ich einen direkten Bezug zu jemandem gehabt habe, zum LASK gekommen.
Warum hat es dann letztlich doch nicht funktioniert? Beim LASK, der in den Jahren davor extrem erfolgreich war, unter Glasner und der Ismail, und dann ist es ja auch für dich jetzt im Dienst nicht friktionsfrei zu Ende gegangen.
Ja, ich denke, im Endeffekt war es dann leider so, aber für mich persönlich war es schon eine sehr, sehr wichtige Zeit. Das waren so meine erste Zeit als Profitrainer, dann weiter oben. Zuerst habe ich mit Gerald Scheiblener schon ein halbes Jahr bei den Juniors zusammengearbeitet, was wirklich top war. Mit Scheibi wirklich sehr viel erlernen habe können, wo ich ihm auch sehr dankbar dafür bin, dass er mich damals dazugenommen hat ins Team und durfte dann auch unter Dominik Thalhammer dann auch bei den Profis dann meine ersten Erfahrungen sammeln. Und ich denke, zum einen war es sicher so, dass man am LASK sehr, sehr hohes Anspruchsdenken hat und hatte, dass wir auch im ersten halben Jahr auf jeden Fall erfüllen konnten. Wir haben uns für die Europa League qualifiziert gegen Sporting Lissabon, was sicher sensationell war. Wir haben eigentlich in der Hinrunde, wenn wir im letzten Spiel der René Renner diesen Elfmeter verwertet, sind wir in der Hinrunde Erster, gehen wir als Erster in die Winterpause. Und leider aber dann in der Rückrunde haben wir dann, vor allem in der Meisterrunde, dann diese Ergebnisse nicht mehr so erzielt. Und im Endeffekt dann ist es dann auch zur Trennung gekommen. Ich musste dann, glaube ich, 2 Spiele vor Ende, durfte dann nicht mehr Teil vom Trainerteam sein, weil der Trainer das so entschieden hat. Und ich habe das dann damals natürlich auch so akzeptiert.
Wie siehst du es rückblickend?
Ja, ich kann es natürlich verstehen. Ein Trainer steht unter sehr großem Stress, unter sehr viel Druck. Und er hat einfach damals gedacht, dass das die beste Entscheidung ist, wenn ich halt die letzten 2 Runden dann immer dabei bin, und ich habe das dann auch so akzeptiert.
Warum? Weil du so emotional warst oder weil es zwischenmenschlich nicht gepasst hat?
Hat er die Wahrheit nicht so gut vertragen wie der Stefan?
Nein, es war gar nicht so. Es war dann einfach so, dass es gewisse Tendenzen gegeben hat. Es gab mit Andi Wieland dann einen Trainer, der ins Trainerteam gedrängt hat, wo der Dominik Thalhammer gesagt hat, das ist ein Trainer, mit dem ich dann nächstes Jahr zusammenarbeiten will. Und es hat sich dann einfach so überschnitten, dass er sich dann halt gegen mich entschieden hat, und das hat er dann schon 2 Runden vor Ende beendet.
Gut, und wann war für euch klar, irgendwann einmal wollen wir gemeinsam was machen?
Ja, interessanterweise muss man sagen, wir haben uns ja praktisch davor überhaupt nicht gekannt, haben uns dann dort kennengelernt, im Trainerbüro, und ich habe gleich nach einer Woche gewusst, dass er so einer ist, der so ähnlich oder der sehr gut mit mir gemeinsam funktioniert. Und es ist eine witzige Geschichte. Ich habe noch das Auto gehabt vom Grasshopper Club, habe das Auto zurückbringen müssen und habe dann eine Woche kein Auto gehabt. Und da haben wir sie wirklich, glaube ich, 3-4 Tage gekannt, und dann hat er gesagt, ja, schau, du kannst einfach mein Auto haben für die ganze Woche oder für 10 Tage. Und denke ich mir so, ja, du kannst mir nicht dein Auto geben, was machst jetzt du? Vielleicht war er nur, hat es ihm gut reingepasst, weil er wollte ein Motorrad gehabt, mit dem er normalerweise nicht fahren darf. Aber nein, und da muss ich echt sagen, dass ich mir von Beginn weg gedacht habe, so, ja, der ist auch so ein Typ, der versucht, dir gleich irgendwie zu helfen, aber ohne weiter sein Auto geliehen, über eine Woche, und er ist halt noch mit dem Motorrad gefahren. Und natürlich ist es jetzt, sagt das nicht alles aus, aber es war schon eine Richtung, man hat schon ein gutes Gefühl gehabt, und die Zusammenarbeit dann in dem Team hat ja, muss man ja sagen, über lange Zeit eigentlich sehr gut funktioniert, und zwischen uns beiden hat es überhaupt sehr gut funktioniert, weil man hat immer trotzdem diese Schnittstellen, Offensive, Defensive, es hat unglaublich viele Meetings gegeben, wo wir zusammenfinden haben müssen, und das hat eigentlich vom ersten Tag weg super funktioniert. Und wir haben uns damals schon, wir sind oft länger im Büro sitzen geblieben und haben noch Spiele gemeinsam geschaut, Premier League gemeinsam geschaut, über Fußball diskutiert. Und dann merkt man, dass man eben in Fußball mit ähnlichen Ansichtssachen, also dass man in Fußball gleich wahrnimmt, aber trotzdem sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, und dass man das aber sehr gut vermischen kann. Und so gesehen, glaube ich, aus meiner Sicht, hat sich das sehr früh abgezeichnet, dass wir irgendwann vielleicht gemeinsam auch was machen könnten.
Wenn es menschlich passt, wollte ich gerade sagen, Emmy, hast du das auch gleich gespürt von Anfang an, dass das passt?
Auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch anfügen muss, ist, dass der Stefan ein bisschen enttäuscht war und nicht gewusst, dass ich persönlich auf materielle Dinge nicht so viel Wert lege. Und dass ich gesagt habe, wir borgen mal das Auto, das ist recht mehr Arbeit. Im Endeffekt hat er dann einen Opel Mokka gekriegt.
Das war wirklich sehr enttäuschend.
Also du hast, glaube ich, jetzt so ein typischer Ex-Kicker, ja, genau, eine Luxuskarosse. Ja. Und mit der kann ich jetzt fahren, und dann kommt die.
Und dann habe
ich
festgestellt, auf solche Dinge legt er wirklich überhaupt keinen Wert. Das habe ich mal direkt wissen lassen.
Ja. Nein, aber wie du gesagt hast, zwischenmenschlich ist immer die Basis, und das hat zwischen Stefan und mir natürlich sehr schnell gepasst, was beim Stefan aber nicht schwierig ist, muss man sagen, weil er wirklich ein Mensch ist, der halt sehr leicht zu mögen ist.
Aber jetzt kennen wir auch das Geschäft alle miteinander und haben irgendwie schon viel gesehen. Habt ihr nicht Angst um eure Freundschaft?
Nein, überhaupt nicht. Also ich sage, wir sind schon vor unterschiedlichste Prüfungen gestellt worden, ob es jetzt ist, eine schwierige Phase, was jetzt so den normalen Betrieb betrifft, wie die ersten 9 Runden in der letzten Saison, wo dann wirklich sehr viel in Frage gestellt wird von außen, und wo man dann schon unter realen Druck gesetzt wird, weil wir beide in der Verantwortung die Lösungen herbeiführen müssen. Aber auch so eben medial, dass was beleuchtet wird, wie es überhaupt nicht ist, oder dass dass versucht wird, diese Rollen übertrieben darzustellen, dass ich, so, dass er mit seiner großen Karriere und ich sozusagen, der nichts erreicht hat. Also auf unterschiedlichste Art und Weise wird er das immer wieder ein bisschen angetestet. Und da muss ich echt sagen, dafür glaube ich, sind wir auch beide viel zu sehr, also ich glaube, da haben wir genug Reife, beide, dass wir mitten im Leben stehen, dass uns diese Dinge eigentlich nie irgendwie nur in die Nähe von einem Konflikt, was uns zwar betrifft, gebracht haben. Und was ich auch sagen muss dazu ist, es ist sehr vieles schon ausgeredet, ausgesprochen, ausdiskutiert. Wir sitzen ja praktisch tagtäglich von 8 bis teilweise 8 oder noch länger im Büro gemeinsam und es geht nicht immer nur ums nächste Spiel und ums nächste Training. Es geht um 1000 andere Sachen.
Nicht nur um Fußball.
Genau, nicht nur um Fußball, um andere Sachen auch. Und wie ich eh schon zu Beginn gesagt habe, dass man darf sich das ja nicht so vorstellen wie in einem normalen, weiß ich nicht, Bürobetrieb. Es geht oft lustig zu. Wir haben wirklich extreme Freude mit den Aufgaben, denen wir uns stellen. Und das war aber auch so, als nicht alles so rosig gelaufen ist wie aktuell. Und es ist auch für uns ganz wichtig, dass wir uns im Klaren sind, dass das nicht abhängig ist davon, dass wir Erste in der Tabelle sind oder vielleicht auf einem anderen Platz, sondern dass uns eigentlich täglich Spaß macht, die Arbeit. Und allgemein muss ich auch sagen, dass so wie wir unsere Trainingswochen planen, wie wir die Herangehensweise an die Spiele planen, es geht wirklich so flüssig von der Hand, dass ich echt sagen muss, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, im Fußball tätig zu sein, wie jetzt in dem Moment.
Klingt gut.
Ja, ist auch.
Ja, es macht auch richtig Spaß, wenn man sieht, dass auch die ganzen Mitarbeiter betrifft, wenn ich mit der Physioabteilung spreche, wenn man mit der Athletikabteilung spricht, wenn Leute hospitieren kommen, eigentlich alle haben wirklich ein sehr gutes Gefühl bei uns, wenn Leute vom Hospitieren wieder wegfahren, so wie der Danny letztens, der sagt halt so, ja, bei euch ist richtig leiwand und so, und das ist was den Stefan und mir dann auch richtig taugt, weil das ja das für uns was ist, was ganz oben steht, diese Kultur einfach in einen Verein reinzubringen und beim St. Pölten jetzt das wirklich immer mehr wächst und wächst und wächst und jetzt von außen dann auch schon wahrgenommen wird, dass das grundsätzlich bei uns, wie man in Wien so sagt, leiwand ist.
Ja, alles super in St. Pölten, alles toll, ihr versteht sich.
Muss man so sagen.
Jetzt kommt der Dommel, jetzt war der
eine. Ihr seid auf Platz 1 und trotzdem wird es im Winter fast zur Austria gegangen.
Naja, also was definitiv so ist, dass uns sehr gefreut hat, dass das, was der Amy jetzt gerade erwähnt hat, dass die Arbeit, die wir hier machen, machen dürfen, dass das auch von außen sehr positiv gesehen wurde und dass dementsprechend auch das Interesse an uns als Trainerteam dann gestiegen ist, hat uns natürlich sehr gefreut. Aber was man in dem Zusammenhang auch klar sagen muss, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Form von Jan letztendlich der Verein SKN schon klar gesagt hat, dass so der gemeinsame Weg hier ist definitiv noch nicht abgeschlossen.
Ja, aber es gab schon, also es war schon relativ knapp, oder? Wenn man Medienberichten Glauben schenken darf.
Ja, es ist so, wie es eh, glaube ich, schon zu oft genug geschrieben oder gesagt wurde, dass durchaus Interesse da war und es ist ganz normal, dass man dann gewisse Dinge halt dann transportiert von dem, was man hier macht. Aber wie gesagt, es ist dann, an welchem Punkt wir uns da genau befunden haben, wissen wir ja selber nicht. Aber
also grundsätzlich war es so, glaube ich, dass die beiden Vereine miteinander verhandelt haben, dass St. Pölten eine Ablöse wollte und die Austria die nicht bezahlt hat. Kann man das so sagen?
Ja, und das zu einem relativ frühen Zeitpunkt, so dass wir uns von eigentlich jederzeit auf die Arbeit hier fokussieren konnten und uns trotzdem sehr gefreut haben, dass es Interesse von anderen Vereinen gegeben hat.
Was man auch sagen muss, dass bei Austria Wien ja mit Jürgen Werner ein großer Mentor von mir, aber auch vom Stefan arbeitet und der natürlich schon sehr nahe verfolgt, was wir hier machen. Das ist natürlich kein Geheimnis, dass der Jürgen in meiner Karriere als Manager einen sehr großen Einfluss auf meine Karriere hatte und der Jürgen ja natürlich ein sehr guter Freund von mir natürlich ist und von daher immer wieder einen laufenden Kontakt gibt, unabhängig jetzt, dass er bei Austria Wien mittlerweile ja Sportvorstand ist, glaube ich.
Ja, aber jetzt ihr enttäuscht? Ja.
Entschuldige, ja, ich wollte das selber fragen. Das gleich, das
Nein, wie der Stefan gesagt hat, es war nicht an dem Punkt, um irgendwo enttäuscht zu sein. Natürlich ist es so, wenn sich ein Verein wie Austria Wien mit einem beschäftigt für österreichische Verhältnisse, einer der größten Vereine, ist natürlich so, dass es eine große Ehre ist. Aber es war jetzt nicht so ein Punkt, wo man sagt, man ist jetzt enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, weil auf der anderen Seite auch hier beim SKN ein Wahnsinnsprojekt für uns vor uns liegt, wo wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind und auch hier, auch durch die Kooperation mit dem VfL Wolfsburg, wirklich sehr, sehr, sehr viel möglich ist.
Das heißt, ihr konntet sehr schnell wieder den Fokus, weil ich stelle mir das jetzt schwierig vor, man fängt ja dann auch an zu träumen, nicht? Und wird das was, wird das nichts? Wie schnell habt ihr dann wieder in die Spur zurückgefunden und gesagt, okay, na, das ist unser Projekt, die volle Energie da jetzt rein?
Ja, total schnell. Also es war ja sowieso in der Winterpause und es ist, wieder Emi jetzt gerade erwähnt hat, dass die Pläne, die wir hier haben, auch, was ich glaube, was in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so richtig also publik geworden ist, dass wir ja mit der Zusammenarbeit mit VfL Wolfsburg, die wirklich eine sehr gute Partnerschaft ist und über ein Jahr speziell auch gibt es da regen Austausch auch zu den sportlichen Themen und wir sehen halt riesiges Potenzial, wenn wir jetzt so diesen Weg weiter bestreiten, wie wir es jetzt aktuell machen.
Jetzt leitet er uns gerade richtig gut weg vom Austria-Thema, merkst du das?
Ja, zu einem anderen sehr, sehr interessanten Thema, nämlich, dass wir beim SKN wirklich...
Okay, nur ganz kurz, eine Frage noch. Ja. Aber wenn ihr jetzt vorige Woche das Derby siehst, Rapid Austria, denkt ihr euch da nicht, da könntet ihr mal jetzt sitzen?
Offen gesagt nicht, weil ich sage, dass wir haben wirklich so eine Freude hier bei den Dingen, die wir hier machen und was wir gerade gesagt haben, das glauben wir wirklich, dass mit der Unterstützung von Wolfsburg ist der Horizont ja ganz ein weiter hier beim Verein. Und wir glauben, dass wir jetzt wirklich die Basis gelegt haben für eine sehr erfolgreiche Zukunft. Darum habe ich auch vorhin schon gesagt, ob wir heuer Erster werden oder nicht, ändert nichts an unserer Herangehensweise und an der Entwicklung von dem Verein. Und da gibt es aus unserer Sicht noch ganz viel Potenzial und so gesehen, na, ist nicht so, dass ich mir dann denke, dass wir dort sitzen könnten.
Hat der Stefan gut gesagt.
Gut, also sind wir beim VfL Wolfsburg. Das ist irgendwie das nettere Thema, glaube ich. Stefan, wie schaut die konkret aus, diese Zusammenarbeit? Also wie tangiert euch die?
Also konkret ist es so, dass wir erstmal von der sportlichen Kompetenz von Wolfsburg profitieren, dass der Jan permanent eigentlich auch mit Marcel Schäfer im Austausch ist zu sportlichen Themen. Also wir wissen auch, dass der Marcel Schäfer und davor auch der Jörg Schmadtke unsere Spiele auch wirklich mitverfolgen, dass die auch ihre Meinung dazu abgeben. Und nicht zuletzt auch die ganz wichtige Faktor, die finanzielle Unterstützung vom VfL Wolfsburg, was ganz wichtiger ist, dass wir überhaupt diese Ziele verfolgen können, die wir verfolgen.
Ja. Emi, du hast ja gespielt in Wolfsburg. Mhm. Bist du da auch irgendwie Bindeglied jetzt oder hast du jetzt in der Kommunikation mit Wolfsburg nicht wirklich was zu tun?
Ja, zum einen ist es natürlich so, dass ich so wie mit Jörg Schmadtke als auch mit Marcel Schäfer natürlich schon eine Beziehung habe, weil Jörg Schmadtke war ja mein Sportdirektor damals in Hannover. Hat mir dann auch den Transfer zu Wolfsburg ermöglicht und mit dem Marcel habe ich ja bei Wolfsburg zusammengespielt. Von daher gibt es da natürlich schon eine Beziehung, aber im Endeffekt ist es so, dass Jan das Bindeglied ist, dass Stefan und ich hier verantwortlich sind. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich den Marcel ab und zu mal sehe oder wenn es ab und zu mal Telefonat gibt. Und umso mehr freut es mich, dass sie das wirklich sehr genau hier verfolgen, auch die Arbeit von Stefan und mir. Und von daher ist es natürlich schon eine tolle Sache, mit so einem großen Verein zusammenarbeiten zu dürfen.
Stefan, mir ist aufgefallen vorher, du hast nicht Fußballphilosophie gesagt, sondern wie hast du es genannt?
Die Spielidee.
Die Spielidee, genau. Diese Spielidee, die ihr gemeinsam hier implementiert habt, worauf fußt die? Ist die irgendwie abgesprochen mit Wolfsburg oder ist das schon eure Idee, die ihr hier verfolgt?
Ja, also ist ganz klar, so wie wir Fußball spielen, ist ganz klar ein Ergebnis aus der Idee vom Emi und von mir und es verbindet sich dabei das ganze Erfahrungswissen von ihm jetzt zum Beispiel im Speziellen, so wenn wir gegen den Ball spielen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich komme ein bisschen mehr so vom Ballbesitz und der Emi hat halt durch seine Erfahrungen beim LASK ganz viel Detailwissen zu diesem Pressing und Spiel gegen den Ball. Und jetzt muss man auch bedenken, dass wir seit über zweieinhalb Jahren zusammenarbeiten. Und dann vermischt sich das Ganze und dann bricht man das aber herunter auf die Dinge, an die man zu 100% glaubt. Und die Spielidee hat sich praktisch immer weiterentwickelt. Wir haben ja hier begonnen mit ganz starkem Fokus auf Spiel gegen den Ball, wo wir ganz viel Wissen von der Zeit vom LASK hierher mitgebracht haben. Und dann haben wir Schritt für Schritt unseren Ballbesitz verändert und aus unserer Sicht verbessert. Und jetzt ist es, und das ist, glaube ich, auch in der Saison ist ja eines unserer Etappenziele, dass in jedem Spiel unsere Spielidee sichtbar ist. Weil wenn man das nicht schafft, dann hat man früher oder später ein Problem. Das ist ein Etappenziel zum Beispiel, weil ich vorhin gesagt habe, wenn wir heuer schon den Aufstieg schaffen und das ist mehr Glück als Spielidee, dann weiß man irgendwo nicht, wenn die Gegner stärker werden, wo sucht man jetzt die Fehler. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn man eine klare Spielidee hat, dass man auch immer ansetzen kann, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, woran müssen wir arbeiten. Und die Spielidee ist natürlich immer mehr gewachsen. Und ich denke noch, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo sie Stand jetzt sehr gut bis ins letzte Detail ausgetüftelt ist. Aber es ist ja auch so, dass das kein starres Konzept ist, sondern die Spielidee entwickelt sich immer weiter. Und an dem Punkt, wo wir gerade sind, ist die Spielidee immer sichtbar. Aber aktuell ist zum Beispiel ein Punkt, dass die Spielidee ist dann über 30 Minuten ist sie total dominant erkennbar auf dem Spielfeld. Und dann verändert der Gegner was und dann merkt man, dass wir nicht gleich direkt die richtige Antwort am Feld finden. Und das ist aber auch wieder Teil von der Entwicklung, dass wir dann wieder eben in unserer Spielidee sofort wieder die richtigen Antworten finden.
Ich denke, was auch das Schwierige ist, dass wir natürlich mit dem Ballbesitz einen Ansatz verfolgen, der in den letzten Jahren in Österreich ja ein bisschen in ein schlechtes Licht gerückt wurde, weil Red Bull natürlich sehr dominant ist. Und natürlich es einen Zeitpunkt gegeben hat, ich gehe jetzt mal 10 Jahre zurück, mit dem Olli Glasner als bestes Beispiel, natürlich dieses Spiel gegen den Ball, dieses hohe Pressing, dieses schnelle Umschalten nach Ballgewinn natürlich sehr modern war und natürlich auch sehr erfolgreich war und nach wie vor auch Mannschaften damit sehr erfolgreich sind. Aber wenn man sich einmal internationalen Fußball anschaut, ist es nun mal so, dass mittlerweile vor allem die Top-Vereine und die sehr erfolgreichen Vereine halt sehr wohl auch mit dem Ball Ideen haben. Und auch, dass wir das hier in Österreich in der zweiten Liga halt etabliert haben, ist natürlich schon sehr viel Widerstand da. Die Zuschauer zu Beginn waren es natürlich gar nicht gewohnt. Die haben gesagt, spielt's im Ballführer, was tut's jetzt da? Wir binden einen Torwart an einem Spielaufbau und es braucht natürlich schon ein bisschen Eingewöhnungszeit. Wenn wir jetzt 10 Jahre eigentlich, wenn ich mir gestern ein Spitzenspiel anschaue, Salzburg-Sturm, das ist halt dann Spiel um zweiten Ball, permanent. Wenn ich internationalen Fußball aufdrehe, schaut Fußball aber anders aus, muss man schon so sagen. Und der Stefan und ich wollen halt diese Idee verfolgen und natürlich ist es so klar, dass es natürlich auch kritisch gesehen wird, bis wir an dem Punkt sind, wo wir damit wirklich erfolgreich sind, wird es natürlich so sein, dass das kritisch beäugt wird. Aber wir zwar sind extrem davon überzeugt und es braucht einfach aber auch Mut und Durchhaltevermögen, sagen wir wieder eingangs, was der Schoko schon vor 25 Jahren gehabt hat. Und wir zwei sind davon überzeugt, wenn wir den Weg aber weitergehen, dass wir damit erfolgreich sein werden.
Aber jetzt habt ihr gesagt, okay, die Spielidee muss in Fleisch und Blut übergehen natürlich. Da ist es vielleicht ein bisschen jetzt zu früh, was den Aufstieg betrifft vielleicht, was die Entwicklung betrifft. Aber ihr wollt auch junge Spieler einbauen. Ja? Inwiefern besteht da auch die Gefahr, dass die jetzt da diese vielen Minuten, die sie jetzt bekommen, dann verlieren, weil man für die Bundesliga die Mannschaft verstärken müsste natürlich. Mhm. Ja?
Also stimmt ganz genau, was du jetzt an der Problematik angesprochen hast. Aber trotzdem ist der Kader so zusammengestellt, dass so Spieler wie Messerer, Riegler, Keiblinger, Barloff, deren Entwicklung soll trotzdem weitergeführt werden. Und es ist eben die Kunst, den Kader so zusammenzustellen, dass diese Spieler weiter von Spielern geführt werden, die dann eben auch in der eine Liga höher so gut sind, dass diese Spieler ihre weitere Entwicklung nehmen können. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Es ist jetzt auch schon eine Herausforderung, weil wir spielen um den ersten Platz mit und der GRK hat die routinierteste Mannschaft und Blau-Weiß-Linz ist, glaube ich, die viertälteste Mannschaft, was nicht heißen soll, dass alte Mannschaften besser sind, aber sie funktionieren in gewissen Situationen effizienter, wenn ich das so formulieren darf. Und bei jungen Mannschaften, die haben halt andere Stärken. Und das ist eben die Herausforderung, dass man den Kader so zusammenstellt und die Spielidee so anpasst, dass diese Spieler aber sich entwickeln können und auch ihr ganzes Können entfalten können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, Stolz Franz, wie der eigentlich jetzt schon die ganze Saison unser Spiel mit eröffnet, dann bin ich echt stolz auf seine Entwicklung. Also am stolz Franz.
Das ist der Dorm. Das ist der Dorm.
Was ist mit dir? Ich weiß, dass das der Dorm ist. Aber ich habe mich nur gerade innerlich ein bisschen schmunzeln müssen, weil das ist so burgenländisch, der stolz Franz. Und warum hast du das jetzt so aufgeklärt?
Nein, ich meine doch, dass die Zuschauer und Zuhörer auch wissen,
dass der Franz der Dorm ist.
Die, genau. Ja, weiß ja nicht jeder, beschäftigt sich nicht jeder so
intensiv.
Ja,
dann sagt das bitte den Zuhörern. Und ja, Sisi, ich muss dir das jetzt erklären. Du.
Siehst bei uns Dünnes, so, ist es nicht so harmonisch im Bein.
Entscheidend.
Ja, beziehungsweise ihr sagt euch die Wahrheit nachher oder
so. Mir gleich jetzt.
Nein, also den Stolz Franz, den kenne ich.
Ja, den sollte man
den
auch
Franz
kennen.
Franz Stolzer.
Ja, na und eben wieder Franz da jetzt auftritt und wieder das Spiel von hinten eröffnen kann und das ist eben aus unserer Sicht im modernen Fußball gefragt, dann orientieren wir uns an dem und wollen auch den Spielern das Vertrauen geben, dass sie eben so mutig auch spielen, weil es ist genauso, wie der Emi gesagt hat, wenn dann ein Fehler hinten passiert beim Spielaufbau, redet jeder immer vom Fehler im Spielaufbau, aber das passiert überall, auf Top-Level genauso. Aber den
hat man zum Beispiel bei Sevilla gegen Manchester United
ja, gesehen. Ja, genau, oder beim Upamecano, genau. Oder beim, wie heißt der Thomas von Arsenal jetzt? Rams.
Thomas.
Ramsdale.
Ramsdale beim letzten Spiel.
Was? Ich bin mehr in der zweiten Liga da.
Ah, ich würde nur den Fußballexperten da ein bisschen einbinden.
Und in Österreich ist es jetzt so, aber ich glaube wahrscheinlich überall, wenn im Spielaufbau ein Fehler passiert, dann sagen, wie kann man so spielen und wie auch immer. Und wenn ich aber nur lange Bälle spiele und dann kommt der zweite Ball, geht verloren und der spielt direkt in die Tiefe, passieren genauso Gegentore. Aber für das gibt es in Österreich eine viel höhere Toleranz. Und ich glaube, wenn man sich genauer mit dem Spiel beschäftigt, dann hat man aber die Verpflichtung als Trainer, dass man sich daran orientiert, wie sich eine Mannschaft und Spieler entwickeln können und nicht daran, dass der Zuschauer, der halt am Wochenende im Fernsehen auftritt, zufrieden ist. Der soll dann zufrieden sein, weil im Zuge von der Spielweise am Ende die Ergebnisse eh wieder stimmen.
Cool. Ja. Aber das ist das, worum es letztlich geht im Profifußball.
Genau, genau.
Ja, eigentlich kann man sagen, übergeordnet, dass unsere Spieler die kann man so erklären, wir wollen einfach die Wahrscheinlichkeit so weit wie möglich, den Zufall so weit wie möglich reduzieren und dass wir halt erfolgreich sind. So kann man es eigentlich sagen. Und genau. Da wollen wir uns einfach an der Wissenschaft orientieren. Wie kann man den Zufall reduzieren? Wie können wir bestmöglich unser Spiel durchziehen, um erfolgreich zu sein? Und da orientieren wir uns einfach an der Wissenschaft, an Fakten, wie die aktuelle Faktenlage ist. Und versuchen halt, dieses Spiel dann durchzusehen. Wir machen nichts, weil wir jetzt romantisch sind und sagen, wir wollen da jetzt auch Ballbesitz einbinden, sondern wir machen es, weil wir glauben, dass wir dadurch die höchste Wahrscheinlichkeit haben, erfolgreich zu sein.
Ich finde es immer witzig, es ist in Österreich mehr oder weniger so ein Spruch, wir spielen Ergebnisfußball und unter Ergebnisfußball wird lange Bälle und tiefe Verteidigung verstanden. Und ich sage, wenn das Ergebnisfußball wäre, dann würden ja auch die besten Mannschaften der Welt so spielen.
Die das, mit den besten Ergebnissen.
Ja, genau. Die spielen aber komischerweise ganz anders.
Okay, aber seid ihr irgendwie schon missionarisch unterwegs, oder, im Fußball?
Ich habe zum Beispiel ja 2 Jahre in der Schweiz verbracht und da schaut das Spitzenspiel zwischen Young Boys und Basel trotzdem deutlich anders aus als das, was ich gestern gesehen habe. Bei Sturm gegen Salzburg, und das ist auch okay, aber wir orientieren uns dann eher an dem, was Young Boys gegen Basel spielt, weil wir von dem mehr überzeugt sind und weil das aus unserer Sicht näher dran ist an dem, wie der Spitzenfußball aussieht. Und
aber ist das nicht schwieriger?
Das vielleicht schon. Es ist schwieriger, einen beizubringen, oder was meinst du?
Ja, es dauert einfach länger, oder? Und es ist schwieriger, mit dem Ball quasi kreativ zu sein, Torchancen zu erspielen, als drauf zu drücken.
Also in einem Punkt zu pressen recht, und so, ja? Du brauchst wahrscheinlich etwas mehr Zeit, um diese Spielidee in eine Mannschaft zu implementieren.
Eben.
Und wenn du die Zeit aber hast, dann glaube ich, dass mehr möglich ist.
Genau. Und die Zeit wollt ihr euch hier in St. Pölten nehmen und deshalb habt ihr auch den Vertrag bis 2025 verlängert.
Genau, genau richtig.
Und der Verein ist davon überzeugt, dass wir auch am richtigen Weg sind, sonst hätten sie es natürlich uns nicht angeboten, muss man auch dazu sagen.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dass wir auch das Vertrauen vom Verein spüren, angefangen beim Thomas Nentwich, der auch Sportvorstand bei uns ist, über einen Jan Schlaudraff spüren wir auch die totale Rückendeckung vom ganzen Verein. Was für uns total wichtiger Faktor ist.
Man muss ja auch sagen, dass wir 13 Clean Sheets haben wir schon diese Saison. Wir haben eigentlich im Spielaufbau kein einziges Gegentor kassiert. Und es ist ja nicht so, dass dadurch dein Spiel risikoreicher wird. Die Spieler, wir haben ganz klare Prinzipien gegen den Ball, wie auch mit dem Ball haben. Und solange das möglich ist, wollen wir Ballbesitz spielen. Wenn eine Situation kommt, wo ein Spieler was erfinden muss, das kann halt Real Madrid spielen. Die können halt individuell gewisse Lösungen finden. Das können wir nicht, das ist uns schon bewusst. Aber in gewisse Prinzipien haben die Spieler ganz klare Abläufe mit dem Ball und gegen den Ball. Und solange die möglich sind, versuchen sie es umzusetzen. Und sollte das in einer Situation nicht möglich sein, dann ist das kein Problem, wenn wir mal einen langen Ball spielen. Also so ist das gar nicht. Das
ist genauso Teil von unserem
Spiel. Aber es ist nicht so.
Aber grundsätzlich ist so ein Dreieraufbau im eigenen 16er schon risikobehaftet, oder?
Naja, es hängt davon ab, wie viele Gegenspieler da sind. Und wenn Grundsatz, Amy hat sie gerade kurz erwähnt, wir spielen nach Prinzipien, beziehungsweise die Spieler haben klare Handlungsanweisungen. Und ganz ein einfaches Beispiel, weil du sagst, wenn im eigenen Strafraum mit Tormann plus drei Verteidiger gegen zwei Stürmer spielen, dann kann die Mannschaft wahrscheinlich 10 Minuten Ball halten spielen in dem Raum.
So wird aber nie ein Tor schießen, ne?
Ja, aber wir werden es.
Die größte Barriere, um aus der Erfahrung zu sprechen, ist ja eigentlich im Kopf. Weil wenn ich im Training ein Rondo aufbaue oder Spielform, wo im ganzen 16er 5 gegen 2 gespielt wird, dann werden die zwei sagen, Trainer, was tust du da? Da kann ich ja nie im Ball gewinnen. Und wenn es dann aber in die Spielsituation gehst, ist auf einmal so, es ist
ein Tor vom Tor.
Ja. Und du musst halt in den Kopf der Spieler kommen, damit sie halt verstehen, es ist aber kein Risiko. Ein Risiko ist, wenn ich hinten ins Dribbling gehe, aber wenn ich da im 16er in einer guten Positionierung 5 gegen 2 spiele, dann kann ich mit den zwei Spielern so lange spielen, bis sie sagen, okay, wir müssen jetzt zurückgehen, weil da vorne können wir keinen Ball gewinnen.
Aber wird das Raunen im Stadion weniger spürbar für euch jetzt nach einer gewissen Zeit? Eurer Arbeit hier beim SKN? Weil klar ist so, nicht? Wenn der Querpass kommt im eigenen 16er, dann schreien einmal die Ersten auf der Tribüne schon.
Ja, interessanterweise ist das Raunen weniger geworden. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das Vertrauen in die Spielidee wächst und das Vertrauen, dass dann die Ergebnisse dem folgen, ist größer geworden. Wie du es richtig sagst, das Raunen habe ich eigentlich jetzt schon länger nicht so vernommen und muss eins dazu sagen, speziell die Wolf Brigade. Also unsere Gruppen, was da direkt hinterm Tor supportet, speziell die wissen nämlich Bescheid und da gibt es eben dieses Raunen nicht, sondern da gibt es eher das Applaudieren.
Aber die wissen auch Bescheid, weil wir wirklich einmal sie eingeladen haben.
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir die Kommunikation.
Ja, wir haben sie eingeladen, wir haben mit ihnen ab und zu mal Grillabende und wir haben sie auch einmal eingeladen zu einem taktischen Vortrag, muss man sagen. Gell?
Genau, ja.
Und es ist aber richtig cool ankommen und so und grundsätzlich, glaube ich, haben sie jetzt ein bisschen das Verständnis, um was geht's, gell?
Ja, die unterstützen
und das. Was natürlich immer wichtig ist, dass du halt positive Verstärker hast. Zu Beginn redest du natürlich wie sagt man so schön?
Wie eine Glaubensfrage, wenn du erzählst, wie super das irgendwann wird
und
es funktioniert
und,
nicht.
Und jetzt, wo die Ergebnisse natürlich passen, ist es natürlich schon dann für die Zuschauer wichtig, dass sie dann erkennen können, okay, das wir sind am richtigen Weg.
Und die Spieler müssen natürlich auch hundertprozentig davon überzeugt sein und auch sehr diszipliniert. Wie geht ihr damit um, wenn das nicht funktioniert?
Naja, es gibt zwei Faktoren. Zum einen, umso besser die Spieler Bescheid wissen, umso mehr gewinnen sie auch die Überzeugung und sie wissen auch, dass sie Fehler machen dürfen. Das ist ein entscheidender Faktor. Du kannst nicht von einem Spieler verlangen, dass er mutig spielt, aber wenn er mal einen kleinen Fehler macht, bist du der Erste, der ihn dann unter Druck setzt, dass er vielleicht ersetzt oder wie auch immer. Also das geht Hand in Hand, dass die Spieler eben genau Bescheid wissen müssen, dass sie diese Überzeugung haben müssen und dass sie auch wissen, dass Fehler erlaubt sind in einem gewissen Ausmaß.
Den Fehler zu kritisieren ist ja genau das Falsche, weil wenn der Spieler in der Spielidee des Trainers versucht, was umzusetzen und dann passiert ein technischer Fehler, ist es ja auch kein Problem. Aber ein Problem ist, wenn der Spieler dann die Spielidee einstellt, wenn der Spieler dann einfach im Ball langschießt, weil er sagt, ja, ich habe jetzt Angst, einen Fehler zu machen und das ist halt das, wo man als Trainer dann dagegen vorgehen muss. Das ist eigentlich so, wo wir dann sagen, nein, so geht's aber nicht, wir machen aber unser Spiel und mittlerweile haben die Spieler das auch schon verinnerlicht und wissen auch, dass wir da voll dahinter stehen und sie selbst auch.
Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass als Spieler kannst du dich viel mehr sichtbar machen in so einer Spielidee. Wenn ich jetzt das Beispiel hernehme in Julian Keiblinger, der jetzt im letzten Spiel wieder eine Riesentorchance hat, 2 Assists hatte, als rechter Außenverteidiger, oder der Christoph Messerer, der ein unglaublich spielstarker Spieler ist und der auch sichtbar wird dadurch, weil er richtig das Spiel gestaltet. Und ich glaube, dass das eben eine Spielweise ist, wo du als Spieler dich richtig entfalten kannst. Und deswegen, glaube ich, macht es den Spielern auch Spaß, auf die Art und Weise Fußball zu spielen.
Der Franz ist ein super Beispiel, sind wir wieder beim Stolz, Franz, weil ich habe jetzt mit Gspurnik Michias gesprochen, der ja bei Union Berlin Torwarttrainer ist, und hat gesagt, schau eben, es ist extrem schwierig, wenn du nach Österreich kommst und wir einen Tormann scouten, ist halt so, die schießen jeden Ball lang und ich kann dann vielleicht bewerten, wie ist er in der Strafraumbeherrschung, wie ist er, wenn er Bälle auf der Linie hält, aber im modernen Spiel gehört es einfach dazu, dass der Tormann im Spielaufbau einbunden ist. Und ich habe in Österreich keine einzige Mannschaft, wo das praktiziert wird. Also ich kann eigentlich ganz schwer Spieler scouten. Und genauso geht es, glaube ich, auf den anderen Positionen. Und ich glaube, wenn wir interessant sein wollen und wir sind im internationalen Markt, wir wollen ja auch mal Transfererlöse erzielen und so weiter, müssen wir einfach am Fußball spielen, wo dann gewisse Vereine sagen, ah, okay, wenn man das Spiel vom SKN anschaut, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie wird dieser Spieler bei mir funktionieren. Und da müssen wir dann einfach an Fußball auch spielen, der im Internet, wo es zumindest gewisse Parallelen gibt zum internationalen Markt. Und da fahren sie zum Beispiel das beste Beispiel, wo wir sicher wissen, dass der jetzt für den internationalen Markt natürlich sehr interessant geworden ist, weil die haben eben gesehen, dass er in der Spieleröffnung eine sehr gute Rolle spielen kann und das halt auch immer wichtiger wird.
Weil wir jetzt schon beim internationalen Markt sind, also Salzburg ist ja jetzt nicht so schlecht gefahren mit der Philosophie in den vergangenen 10 Jahren, sage ich mal, und hat Transferlöse erzielt, die unmöglich.
Genau, aber davor. Ich glaube, zum einen muss man mal ganz klar sagen, dass Red Bull Salzburg, das ganze Konstrukt, ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Verein in Österreich, weil schon alleine die Spieler, die da spielen, einen ganz anderen Wert haben und mit dem Wert natürlich auch ganz andere Qualitäten und ganz anderes Potenzial mitbringen. Also ich sage, der Erling Haaland ist eingekauft worden um weiß nicht wie viele Millionen und viele andere Spieler auch.
6, 7 schätze ich.
Ja, genau. Also ein Budget, wo ich war damals bei der Austria Wien, kann ich mich noch erinnern, wir haben, glaube ich, knappe 2 Millionen Budget gehabt für Transfers im Sommer und parallel dazu ist die Nachricht rausgekommen, dass Red Bull, glaube ich, 8 Millionen ausgegeben hat für Spieler, die aber nicht direkt zu Salzburg gehen, sondern zu Liefering und mal bei der U18. Und deswegen hinkt das Beispiel ein bisschen, weil die natürlich mit einer ganz anderen Qualität und ganz speziellen Fußball spielen, der vor allem sehr gut funktioniert, um auch in den internationalen Bewerben
zu realisieren. Genau. Das hat der Sturm zuletzt gezeigt, das hat davor der Lass gezeigt. Also es war jetzt nicht der schlechteste Weg für den österreichischen Fußball.
Das stimmt, ja. In dem Bereich funktioniert es nämlich sehr gut, wenn man, aber eins muss man auch sagen, gegen Mannschaften, die das vielleicht dann auch nicht kennen aus ihrer Liga, dass man so hoch gepresst wird und so weiter. Und dann kann man durchaus Vorteile daraus ziehen. Und wir pressen ja auch sehr hoch gegen den Ball. Das ist etwas, was definitiv in Österreich sehr gut funktioniert. Und wo wir alle von der Entwicklung profitieren. Aber mit der Idee mit dem Ball, sage ich, eine gewisse Flexibilität würde uns sicher noch mehr Vorteile bringen. Davon bin ich überzeugt. Und dass Red Bull Salzburg in den letzten 10 Jahren 10-mal Meister und, glaube ich, Cupsieger auch geworden ist, ist natürlich eine Riesenleistung. Aber es hängt auch unmittelbar damit zusammen, dass sie wahrscheinlich auch immer die besten Spieler haben. Und nicht nur mit ihrer Spielidee, die sich ja auch immer wieder verändert, ein bisschen zumindest.
Ja, ist ja nicht mehr vergleichbar mit also die jetzt, der jetzige Art, genau, wie Salzburg Fußball spielt, ist nicht mehr vergleichbar mit der Anfangsphase.
Genau.
Unter Roger Schmidt,
ja. Ja.
Roger Schmidt ist auch nicht mehr der Trainer, der damals
genau, war. Genau, der lässt bei Benfica jetzt auch ganz anders Fußball spielen. Ja.
Und das ist eigentlich nur das, wovon wir sprechen, dass man, also ganz einfach gesagt, in allen Spielphasen dominant, aber auch eine gewisse Flexibilität. Und mit dem Ball kannst du nur dominant sein, wenn du auch mit dem Ball Kontrolle hast.
Gut, aber jetzt, weil du über die Qualität der Spieler gesprochen hast, sollte der SKN jetzt im Sommer aufsteigen? Könnt ihr dann diese Spielidee auch in der Bundesliga verwirklichen?
Ja, 100%. Die Spielidee wird die Basis sein, um auch in der Bundesliga zu bleiben.
Gut, aber passt die Qualität der Spieler, damit man das auch eine Etage höher spielen kann?
Auf jeden Fall, weil bei uns geht es nicht. Das Tolle an unserer Spielidee ist, dass vermeintlich nicht so gute Spieler auch sehr gut ausschauen. Weil bei uns muss kein Spieler was anderes kennen, als einen Ball stoppen und so einen Mitspieler zum Spielen. Bei uns brauchst du keinen austrippeln, bei uns brauchst du keine 7 Kontakte nehmen, bei uns gibt es über die Positionierung, über das Positionsspiel und so weiter Aber was mir schon wichtig ist, gegen den Ball brauchen wir Spieler, die eine sehr hohe Intensität spielen können, und mit dem Ball brauchen wir vor allem offensive Spieler, die halt extrem schnell sind und die Tiefe attackieren können. Da gibt es gewisse Spieler, die gewisse Spiel, gewisse Qualität in diesen Bereichen haben müssen, aber mit dem Ball brauchen wir keine außergewöhnlichen Spieler. Das Coole ist einfach, dass die Spieler dann so ausschauen, als ob's die allerbesten waren, aber das ist einfach die Taktik, die das dann so ausschauen lässt.
Das ist gescheit. Also Stefan, du hast dir eine Spielidee ausgedacht, die dich auch in die Bundesliga gebracht hätte.
Ich glaube, das war die Basis. Der Stefan hat sich gedacht, wie kann ich euch abholen, wenn sie jetzt kein Spielen mit meiner Qualität?
Nein, es ist natürlich immer so, dass ab einem gewissen Punkt der Konkurrenz muss man auch von der Qualität der Spieler sprechen, das ist ja vollkommen normal. Und ich habe das ja eingangs gesagt, dass wenn wir jetzt direkt aufsteigen würden, müssten sich gewisse Spieler, die jetzt eine gute Entwicklung genommen haben, müssten sich natürlich schnell weiterentwickeln. Und so wie es immer ist, dass man sich punktuell, wird der Kader immer weiterentwickelt, ist ein ganz normaler Vorgang. Und dementsprechend müsste man da natürlich auch ganz genau drauf schauen, welche Spieler würden den Kader wieder verbessern, um eben auch die ganze Spielweise allgemein erfolgreich gestalten zu können. Darum geht's ja. Und wenn die Konkurrenz stärker wird, brauchst du natürlich auch Spieler, die sich entweder schnell entwickeln oder stärkere Spieler. Das ist eh vollkommen normal.
Das ist ganz klar, aber die Spielweise wird sich nicht verändern.
Ja.
Also die beiden sind
überzeugt. Sind sie einig zumindest. Ja.
Nein, aber überzeugt. Aber
ich wollte noch ganz kurz zurückkommen zu dem Trainerduo, wie das damals entstanden ist. Also wann habt ihr für euch beschlossen, wir wollen das gemeinsam machen?
Also ich erzähle die Geschichte ganz offen. Mhm. Es ist so, dass damals ist ja der Emanuel schon vom LASK weg gewesen und dann hat es so leichte Annäherung gegeben, dass es eventuell die Möglichkeit gibt, dass er wohl als Co-Trainer hingeht, und dann hat er ganz klar gesagt, er will eigentlich in Zukunft mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Und er hat mir Bescheid gegeben, wie ich das sehe, und ich habe dann direkt beim Telefonat gesagt, wenn wir was machen können, dann machen wir das gemeinsam. So war es. Mhm. Und dann hat es eben das ergeben mit SK in St. Pöltener. Da haben wir gleich direkt gesagt, ja.
Ja, wie hat sich das ergeben? Bist du da kontaktiert worden?
Nein.
Der Manuel ist kontaktiert worden von St. Genau. Pöltener und sagt, ich würde das gerne gemeinsam mit dem Stefan Held machen.
Genau. Uns gibt es nur ein Paket.
Genau. Dann habe ich gesagt, der Stefan und ich hätten eben Interesse. Wir kommen gerne mal hin und zeigen unsere Idee vom Fußball, wie wir arbeiten und so weiter. Und haben das dann im SKN präsentiert und im Endeffekt ist dann die Wahl auf uns gefallen.
Genau so war es.
Ich meine, das ist jetzt sehr im Konjunktiv, aber gibt es euch dann in Zukunft auch immer im Paket?
Stand jetzt würde ich das schon so sagen, weil ich glaube, dass wir einfach gemeinsam viel, viel mehr ausholen können als nur für sich selbst. Das ist ja auch wirklich ein großer Bestandteil unseres Konzepts und ich könnte im Moment jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass ich irgendwo ohne Stefan arbeite, weil ich einfach glaube, dass die Qualität meiner Arbeit nicht die gleiche wäre.
Es gibt nichts hinzuzufügen.
Das ist fix zusammen.
Genau. Es ist schon ganz klar die Idee, euch als Trainer-Duo zu präsentieren und diesen Weg gemeinsam zu gehen und damit sich auch von sehr, sehr vielen UEFA Pro-Lizenz-Trainern in Österreich zu unterscheiden, oder? Weil der Markt ist ja einer, der nicht viel mehr hergibt als 25 interessante Jobs in Österreich.
Definitiv. Und ich kann es nur nochmal betonen, dass die gemachte Erfahrung zeigt auch, dass, ich glaube, viele Trainer suchen auch fieberhaft nach ganz starken Assistenztrainern, die auch in so vergleichbare Rollen schlüpfen sollen. Und da denke ich wirklich, dass das eine Riesenstärke von unserer Konstellation ist. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es uns auch, wie hast du es genannt, abhebt oder zumindest unterscheidet.
Ja,
also unterscheidet von vielen anderen Trainern.
Also das einzige Trainer-Duo, das wirklich aufgetreten ist als solches, habe ich in Erinnerung, war damals bei der schwedischen Nationalmannschaft, Lars Lagerbäck, Tommy Södergren, glaube ich, hat er geheißen.
Ja.
Wo dann der eine, glaube ich, Södergren war technischer Direktor auch des Verbandes und hat dann irgendwie aufgehört und dann war Lagerbäck alleine. Aber das waren die letzten, wo ich mich daran erinnern kann, dass die auf internationalem Niveau zumindest gesagt haben, wir sind ein Trainer-Duo. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert, damals mit einer sehr guten schwedischen Mannschaft, muss man sagen.
Ja, und bei uns ist die Erfahrung eigentlich auch total positiv. Und man muss auch sagen, diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, die näher an uns dran sind, geben auch genau das Feedback, dass es total positiv gesehen wird in jeglicher Hinsicht. Also sowohl in der Arbeit mit der Mannschaft, in der Arbeit innerhalb des Vereins, wenn man eigentlich immer doppelte Power zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass die Kunst eher darin liegt, dass man jemanden findet, mit dem das so gut funktioniert.
Gut, aber dein Ziel ist es schon auch, die UEFA Pro Lizenz zu machen,
100%.
Um quasi auch nach außen hin auf Augenhöhe
agieren. Natürlich ist es wichtig, dass wir beide dann auch mit der gleichen Lizenz arbeiten, damit dann halt nicht solche Themen aufkommen, die wir hier schon mal hatten.
Also wer steht vorne, darfst du überhaupt coachen,
genau.
Darfst du nach außen hin die Mannschaft repräsentieren, weil das ist ja eigentlich nur die Aufgabe des sogenannten Cheftrainers und im Konstrukt Bundesliga gibt es ja eigentlich kein Trainer-Duo.
Genau, was wieder mal nur unterstreicht, dass der Fußball halt in vielen Beziehungen nicht unbedingt für die große Innovation steht. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis so gewisse technische Hilfsmittel zugelassen worden sind? Und ich sage mal, der Fußball ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er die innovativsten Entscheidungen aller Sportarten trifft. Und von dem her gesehen sehen wir das entspannt, weil ich glaube, es ist einfach so, das Umfeld hat sich eh rasant verändert im Fußball, auch der Fußball selbst entwickelt sich rasant und ich glaube, dass wir da mit dem, dass wir als Trainer-Duo auftreten, einfach eine weitere Facette im zukünftigen Fußball abdecken und das heißt jetzt nicht, dass das ein Role Model ist, aber auf jeden Fall eines in unserem Fall eine sehr gut funktionierende Möglichkeit, es zu machen.
Also ihr könnt es empfehlen und es kann euch ja auch nicht im Wege stehen, nehme ich mal an, weil ihr kommt das Duo daher, egal jetzt, ob du das Marshall hast, einer ist der Head Coach, der andere der Assistenztrainer, weil, wie du vorher angesprochen hast, Stefan, es immer wichtiger auch für jeden Trainer ist, einen Vertrauensmann an der Seite zu haben, mit dem er gleich tickt. Also wie das Marshall dann ist, ist egal, ihr seid wahrscheinlich nur teurer.
Ja.
So wird es noch gar nicht gesagt.
Also, also im Moment sind wir halt in dieses Fern, dass wir uns ja sowas Gedanken machen müssen.
Oder habt ihr dann ein Pauschalpreis? Und es wird intern aufgeteilt. Nein.
Also wie gesagt, im Moment machen wir uns über diese Dinge noch keine Gedanken um die finanziellen Aspekte. In der zweiten Liga geht es mehr um die Entwicklung auch von uns. Aber was man generell sagen muss, dass es ja extrem wichtig ist und ich habe natürlich auch eure ganzen Podcasts bis jetzt angehört und der Markus Schopp war ja auch bei euch, nicht? Und der hat ja zum Beispiel auch gesagt, in der Zeit in Barnsley und so weiter, ist natürlich für ihn schwierig, wenn du allein hingehst und so, waren durch viele andere Umstände, dass der Co. nicht mitgehen hat dürfen und so weiter, aber trotzdem, ich glaube, ein funktionierendes Trainerteam zu haben, auf dem man vertrauen kann, das schon super zusammenarbeitet, das ist ein richtig, richtig wichtiger Faktor, um Erfolg zu haben und ich spinne sogar weiter. Wieso kann man ja ein Team sein mit Athletiktrainer, mit Headphysio, vielleicht sogar mit einem Sportdirektor, der sagt, ich gehe mal wohin und das ist mein Team, das ich mitbringe. Das kann natürlich ein riesen Erfolgsfaktor sein, ist natürlich innovativ, aber ich glaube, als Verein würde es ja richtig Sinn machen, ein funktionierendes Team zu holen und nicht unbedingt nur einzelne Personen. Und von daher glaube ich schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Gut, wobei mittlerweile nimmt der Cheftrainer eh 4-5 Leute mit, oder? Wenn er irgendwo hingeht.
Also ja,
wenn er den Namen hat, um es tun zu können.
Naja, ich sag, wir haben das beste Beispiel, der Dominik Thalhammer war sehr lange in der Trainerausbildung Österreich, ist jetzt nach Belgien gegangen und im ersten Moment hat er keinen mitgenommen. Jetzt hat er dann ein, zwei Trainer nachgeholt, aber ich sag, nicht immer hat jeder Trainer gleich ein Trainerteam. Und ich glaube, dass man schon auch dran, hart daran arbeiten muss, dass man sich halt dieses Team dann auch aufbaut. Und dass man wirklich gut zusammenarbeitet und die richtigen Leute findet. Und wenn man das einmal geschafft hat, was nicht leicht ist, dann glaube ich, hat man sich schon einen Vorsprung gegenüber gewisse anderen Trainer arbeitet, weil ich dann einfach glaube, dass das besser funktioniert.
Okay, jetzt macht es irrsinnig viel Spaß. Ihr seid erfolgreich, ihr verbringt irrsinnig viel Zeit miteinander, ihr seid sehr viel da in der NV-Arena. Wie viel Platz bleibt für den Rest des Lebens übrig?
Ja, da muss man schon ehrlich sein, sehr wenig. Und ich persönlich, und da kann ich auch für den Stefan sprechen, weil ich das auch weiß, unsere Frauen sind halt natürlich so, dass sie uns extremst unterstützen. Es wäre halt alles nicht möglich, weil ich sage, bei mir war natürlich schon die Entscheidung, ich kann ja da daheim sitzen und nichts machen und permanent mit meiner Frau auf Urlaub fahren.
Angeblich auch versprochen.
und jetzt will ich halt eine erfolgreiche Trainerkarriere starten, wo natürlich extrem viel investieren muss. Und da braucht man die Unterstützung der Familie. Und da bin ich da schon froh, dass ich die Unterstützung habe, genauso wie der Stefan.
Aber wenn du schon so offen sagst, die Kinder daheim sitzen und nichts tun, was treibt dich an?
Ja, was treibt mich an, ist eine super Frage. Ich, ich, Ich bin einfach jemand, der sich gern mit anderen misst, der gerne im Fußball arbeitet. Und ich bin einfach sehr ehrgeizig und will auch versuchen, als Fußballtrainer das Bestmögliche zu erreichen. Und ich will einfach schauen, wie weit kann ich es da schaffen.
Und wenn man jemanden kennenlernt, dann muss man sagen, wenn man jemanden eine Woche kennt, dann weiß man genau, warum er so eine Karriere gehabt hat. Weil wenn er ein Ziel ausgemacht hat, dann wird alles unternommen, um das zu erreichen. Das muss man echt sagen. Und deswegen habe ich ja zu Beginn auch gesagt, wenn man jemanden kennenlernt, dann lernt man auch kennen, was selbst Standards sind und Standards für alle, was mit dir zusammenarbeiten. Und das hat er bei sich selbst immer angelegt, als wie er noch selber Spieler war. Und das merkt man extrem jetzt, wo er Trainer ist. Also das, was du gerade gesagt hast, dass er als Trainer auch erfolgreich sein will, das sagt man ja dann nicht nur so, da muss man auch dementsprechend handeln. Und das ist bei ihm halt ganz extrem.
Das ist ja fürs Umfeld manchmal gar nicht so angenehm, wenn jemand so hohe Ansprüche an sich selbst hat, weil dann erwartet er natürlich von allen.
Ja, natürlich, wir beide, also erwarten natürlich auch viel von unserem Staff und so weiter, aber ich sage immer, die richtigen Leute finden es ja, es finden sie die und die, und man merkt hier beim SKN, dass wir immer mehr Kompetenz dazu bekommen, dass gewisse Leute den Verein verlassen, andere kommen dazu, die dann auch was erreichen wollen, und Leute, die was erreichen wollen, sind beim Stefan, bei mir ein Umfeld, egal ob es Spieler oder Mitarbeiter sind, die sich da dann wohlfühlen, weil die sagen, ich will ja weiterkommen, ich will ja gefordert werden. Aber Leute, die halt sagen, ja, ich mache das mit Halbgas und da nehme ich mich zurück, die fühlen sich bei uns nicht wohl. Aber die gehen dann eh weg, und über die Zeit kommen dann die Richtigen daher, und das ist dann wieder, was ich eingangs schon gesagt habe, die Summe des Ganzen wird dann viel, viel mehr als bei anderen Vereinen, weil bei uns sind einfach auch alle Leute, die arbeiten, auch diese Ziele verfolgen und dann auch hohe Standards haben an sich.
Ja, aber was bleibt auf der Strecke, wenn man so tickt wie du, wenn du auf deine Fußballerkarriere zurückschaust?
Ja, natürlich, ich rede mit Stefan da oft drüber, er sagt natürlich auch, meine Zeit in der Jugend war ganz anders als deine. Und, und das ist natürlich...
Hat das ist nicht im Seewinkel auch, oder?
Aber der Stefan sagt auf der anderen Seite, nein, wenn ich diese Möglichkeiten gehabt hätte, dann war es jetzt vielleicht aus einer oder schief gegangen.
Also. Ich bin 18, 19 schon an dem Karrierepunkt gewesen war wie er. Ich glaube, ich hätte nicht die Reife gehabt, dass ich mich so gut entwickelt hätte wie er. Also so professionell habe ich dann auch nicht gedacht. Das muss man auch ehrlicherweise sagen.
Mit 18, 19. Du warst bei Barmhagen, hast gespielt in der
ja,
Jugend.
Ja, genau. Ja, und dann studieren gegangen, Sport und Geschichte. Und dann halt parallel sehr viel Regionalliga ausgespielt und parallel dazu studiert, wo ich sage, Lebensqualität
du hast
ist halt.
Das hat er nicht gemacht.
Es war ganz
wie
lustig,
er zu dir gesagt hat, was nein, ich in meiner Jugend gemacht
habe. Es war ganz lustig, weil ich habe zum Stefan gesagt, du, meinen ersten Rausch habe ich einmal gehabt, so mit 18. Und dann hat Stefan gesagt, da war ich wieder trocken. Also da sind wir schon viel...
Ja, spezielle Lebensgewohnheiten im Burgenland. Na, aber hast du manchmal den Eindruck, du hast was versäumt?
Nein, gar nicht. Also ich bin sehr dankbar für meine Karriere. Ich bin sehr dankbar, dass ich das, was ich alles investiert habe, wirklich einen Output gehabt hat. Und auch jetzt in der Zeit hier beim SKN mit Stefan, ich finde, wir haben schon so viel da jetzt erreicht, es geht so viel in die richtige Richtung, und ich komme jeden Tag so gerne in die Arbeit mit allen Mitarbeitern hier, und von daher, also würde ich da nichts ändern wollen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns alle für die harte Arbeit belohnen, dass wir einfach diesen Erfolg einfahren, dass wir einfach den Aufstieg schaffen, früher oder später, und dann auch in der Bundesliga zahlen können, und da geht es ja dann wieder weiter. Und ich sage, unser ganz großes Ziel ist, dass wir mit dem SKN irgendwann dann einmal Conference League schaffen, dass wir da einmal vielleicht ein volles Stadion haben, und da ist noch so viel möglich, und ich würde mir es einfach sehr, sehr wünschen, dass wir da hinkommen.
Wie viel musst du aufgeben, Abstriche machen?
Bei mir ist ganz...
Oder soll ich das deine Frau fragen? Nein, eine Frau würde mir jetzt fragen, wie kannst du diese Karriere mit deiner Familie vereinbaren?
Ja, es ist ganz einfach gesagt, dass als ich die Entscheidung getroffen habe, damals von Sky und von der Schule wegzugehen zu Austria Wien, das hat keine 3 Minuten gedauert, dass meine Frau gesagt hat, sie ist damals, unser Sohn ist da gerade auf die Welt gekommen, dass sie gesagt hat, es ist überhaupt kein Thema, es ist immer schon, sie war immer schon hinter mir, wenn es um solche Dinge hinter mir gestanden. Sie ist dann mit mir gemeinsam nach Zürich gegangen, ich war nur unterwegs, und sie hat halt unseren Sohn da alleine betreut, permanent, und war natürlich auch sehr viel Zeit alleine. Dann sind wir 3-mal umgezogen in Zürich, dann sind wir nach Linz, Dann ist unsere Tochter zur Welt gekommen. Jetzt in St. Pölten, aber jetzt leben sie wieder zu Hause in unserem Haus. Und es ist eh, wie der Amy vorhin gesagt hat, du brauchst eine Frau, die was zu 100% da hinter dir steht und mehr oder weniger ja die unterstützt, dass du diese Ziele erreichst. Und da haben wir beide das Glück, dass das so ist. Und wenn sie die Familie dann mit dir mitfreut, mit den Erfolgen, aber die unterstützt, wenn es mir nicht so läuft, ohne das geht es, glaube ich, sowieso nicht.
Ja, ich muss da schon ein bisschen als Sprache der Frauen auftreten. Der,
ja, du hast da 100% recht. Also wenn der Stefan die Frau heute, und ich habe es ja bei anderen Kollegen schon gesehen, die dann sagen, jetzt ist aber schon 3, wieso bist du heute noch nicht daheim? So funktioniert es nicht. Und da braucht man einfach eine Frau zu Hause, die halt 100% versteht, wie das Business funktioniert, dass es halt kein normaler Job ist. Wir haben keinen, wie viele Stunden arbeiten normal? Keine Ahnung, wir arbeiten halt, 40, ja, wir arbeiten halt 80 Stunden, 100 Stunden und Wochenende arbeiten wir. Und das ist halt so. Und das muss die Frau mittragen. Wenn das nicht grundsätzlich geklärt ist, braucht man so einen Job gar nicht beginnen.
Ja, vor allem kann man vielleicht seine Träume nicht verwirklichen. Es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht langweilig wird daheim.
Ja.
Sondern man muss halt auch seine Karriere hinten anstellen. Ich nehme mal an, wenn alle beide das machen würden, dann würde sie das nicht ganz ausgehen.
Sagst du genau richtig.
Was sprichst du da auch?
Sagst du eigen... bitte Danke einmal.
Nein, habe ich ja gesagt, dass wir sehr dankbar sind,
dass wir das richtig einschätzen können, und wir betonen das bei jeder Gelegenheit.
Genau.
Aber bitte nicht nur aus Kalkül.
Nein, sie haben auch diese Wertschätzung von uns natürlich.
Aber ich meine, ich würde jetzt nicht so intim werden, aber du hast ja eine Scheidung hinter dir. Mhm. Sprichst du da auch aus eigener Erfahrung?
Ja, sicher. Ich habe damals sehr jung geheiratet, sehr jung Kinder bekommen, habe vielleicht noch diese Reife nicht gehabt, dass ich sage, in den ganzen Druck Profi sein, dass man sagt, man bringt halt so eine Beziehung dann auch durch. Das hat sich leider so nicht, also damals nicht so ergeben. Muss aber sagen, dass ich jetzt mit meiner Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, das wirklich super läuft und davon auch überzeugt werden, dass das jetzt auch noch lang dauern wird.
Ja. Wie wäre eigentlich der, also wie wäre der, ich bring's irgendwie nicht hin jetzt.
Wie würde der Trainer Bogatetz mit einem Spieler Bogatetz umgehen,
so wie Sissi. Er
am Anfang danke, seiner Sissi. Karriere war, voller
Voller Tatendrang, ja, der den Nationaltrainer und Mitspieler kritisiert, dann irgendwie aus der Nationalmannschaft fliegt oder so.
Ich glaube, dass ein Trainer Bogatetz mit einem Spieler Bogatetz und umgekehrt gar kein Problem hätte, weil ich glaube...
Wenn der Stefan dabei wäre.
Ja, wenn der Stefan dabei wäre, das hast du super gesagt. Das sowieso, aber grundsätzlich auch nicht, weil ich glaube, ein Spieler bei mir immer weiß, was wichtig ist, worauf es ankommt, und ich mit einem Spieler wertschätzend umgehe. Ich als Spieler habe halt nur Probleme gehabt, wenn ich halt nicht genau gewusst habe, was will der Trainer von mir, wenn ich habe Probleme gehabt, wenn aus meiner Sicht nicht professionelle Standards eingehalten worden sind, und habe das dann das eine oder andere Mal auch artikuliert, was vielleicht damals auch nicht immer das Gescheiterste war, hat mir dann auch sehr viele Länderspiele gekostet, was ich sehr darüber traurig bin, und man hätte das vielleicht auch anders lösen können, aber ich glaube grundsätzlich hätte mit mir als Trainer gar kein Problem gehabt.
Das kann ich nur unterstreichen. Weil mit ihm gibt es keine Probleme, wenn du deine eigenen Standards hochsetzt in jedem Training und in dem professionellen Fußballumfeld, dann gibt es keine Probleme mit ihm.
Ja, schon, aber ich meine, jetzt bist du hundertprozentig mit hundertprozentigem Einsatz reingegangen, dann passiert was und dann bist, weiß ich nicht, wie viele Spiele gesperrt. Mhm. Das ist zwar super, nehme ich mal an als Trainer, wenn man weiß, mein Spieler gibt immer alles, aber ich verliere ihn dann halt auch für viele Spiele, wo er mir dann in der Mannschaft fehlt und mir diese 100% nicht geben kann.
Ja, ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich gar nicht so viele rote Karten gekriegt habe. Da hättet ihr euch besser informieren müssen.
Jetzt wird er angriffig.
Naja, aber es stimmt, dass ich einmal eine längere Sperre hatte bei meinem Wechsel von Russland nach England, aber es hatte andere Hintergründe. Die Russen wollten damals unbedingt, dass ich bei ihnen bleib, und wie es halt so bei Oligarchen ist, die reagieren halt nicht so erfreut drauf, wenn sie was nicht kriegen, was sie haben wollen, und habe dann im ersten Moment für meinen Rotfall damals 6 Monate Sperre gekriegt, das ist dann aber eh reduziert worden, und ansonsten war ich gar nicht so viel gesperrt, einmal bin ich aus der Nationalmannschaft geflogen, es hat ja nichts mit einem roten Karten zu tun gehabt, und ja, ansonsten war ich, würde ich sagen, wirklich hart, aber eigentlich schon fair, also immer im Rahmen des Erlaubten habe ich mich schon bewegt.
Wo war es am schönsten in deiner Spielerkarriere?
Middlesbrough, muss ich sagen. Middlesbrough war eigentlich mein Herzensverein und ich wäre da eigentlich gar nie weggegangen, wenn wir da nicht abgestiegen wären. Es war eigentlich schade, dass es dann so gekommen ist. Aber dort haben wir wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und verfolgt nach wie vor natürlich, wie es so läuft.
Weil deine Art, Fußball zu spielen, auch irgendwie so richtig reingepasst hat in die Premier League?
Ja, ich habe richtig gut dorthin gepasst. Also die Mentalität der Leute dort, ich habe sehr viele Freunde dort gefunden. Es waren ja so richtige Arbeit aus dem Stahlwerk und die sind halt da zum Fußball gekommen. Und damals ist halt noch anders gespielt worden in der Premier League und das hat einfach sehr gut zu mir gepasst. Und war sehr respektiert, im Endeffekt dann auch Kapitän geworden in einer sehr, sehr guten Mannschaft mit super Mitspielern, mit einem super Trainer, mit Gary Southgate und Steve McClaren. Hat wirklich eine tolle Zeit dort gehabt. Wir sind ja bis ins UEFA-Cup-Finale gekommen, damals auch sportlich erfolgreich und haben mich wirklich sehr wohl gefühlt dort. Und leider dann waren es aber nur 5 Jahre.
Dann hast du einige Vereine in Deutschland gehabt, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, Union Berlin, davor natürlich in der Anfangsphase auch Bayer Leverkusen und hast dich dann doch entschlossen, in die Major League Soccer zu gehen. Columbus Crew.
Ja, es war eine super Auslandserfahrung für mich. Der Greg Berhalter hat mir damals angerufen, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Nach dem Abstieg mit Nürnberg wollte ich eine neue Herausforderung suchen. War immer schon sehr interessiert an den USA, wie es dann wirklich dort ist, wenn man dort lebt und so weiter. Auf Urlaub war ich ja schon ein paar Mal dort. Und habe dann wirklich eine super, super Zeit gehabt in den USA, auch vom Fitnessaspekt sehr viel mitgenommen, also wirklich auf sehr, sehr hohem Level dort arbeiten, was die Athletik betrifft. Auch diese Colleges habe ich mir angeschaut und im Sport kann man sowieso sehr viel lernen von den USA, weil Sport einen sehr hohen Stellenwert hat. Und auch die MLS selber ist eine tolle Liga, aber es ist trotzdem besser, wenn man als Offensivspieler hingeht, als Verteidiger.
Weil du hast irgendwie gesagt, wie du zurückgekehrt bist, du bist froh, dass du wieder geordneten Fußball spielen kannst.
Ja, es war so, es ist sehr wild. Also sie haben wirklich Top-Stürmer, sehr schnelle Stürmer, robuste Stürmer. Von der Taktik waren sie damals noch nicht so wie im europäischen Standard. Das heißt, als Verteidiger war man schon sehr exposed. Und wenn man dann halt mit über 30 schon dort ist und dann gegen diese wirklich sehr athletischen Stürmer spielen muss, ist nicht immer sehr angenehm. Aber die Erfahrung war trotzdem super und ich konnte auch von Greg Berhalter sehr viel mitnehmen und lernen.
Aber eigentlich hast du mit diesem Wechsel deine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, oder?
Es war eigentlich so, ja. Also der Marcel Koll hat mich dann schon noch versucht, ein, zweimal einzuberufen. Da war er dann leider verletzt. Und es war dann einfach so, dass er auch schon in einem fortgeschrittenen Alter war. Und es war dann einfach so der Lauf der Zeit, dass dann halt die Jungen nachdrängen und dann die Position übernehmen.
Vorher bist du auch schon mal ausgeschieden aus dem Nationalteam. Mhm. Da hast du, ich glaube 2006 war das, Kritik geäußert, ziemlich... Ja, ziemlich klar angesprochen, die Dinge. Kritik am Trainer, am
Josef Fickersberger war damals Teamchef.
Du hast gesagt, es fehlt an der taktischen Vorbereitung und so weiter. Also ziemlich klare Worte, muss man sagen. Du hast auch den Kapitän Ivancic damals kritisiert. Hast auch gemeint irgendwie, dass die Mehrheit in der Mannschaft deiner Meinung ist, nur keiner traut sich sagen. Ja? Bist du diplomatischer geworden?
Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss ja seiner Rolle und Funktion bewusst sein. Und als Trainer muss ich dem dann auch gerecht werden. Und da habe ich mit Stefan einen super Mentor, was diese Dinge betrifft, wo ich wirklich sehr viel dazulernen, habe ich eingangs eh schon gesagt. Und ich muss auch sagen, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass ich grundsätzlich damals in den Dingen recht hatte, nur die Art und Weise war einfach nicht angebracht. Und ich kann als Spieler nicht an Mitspieler kritisieren, öffentlich, kann nicht an Trainer öffentlich kritisieren und kann natürlich jetzt mit Abstand und auch mit der Erfahrung als Trainer sagen, dass natürlich dann dem Josef Hickersberger nichts anderes übrig geblieben ist, als mich aus der Mannschaft rauszuwerfen. Und dass er dann die Größe gehabt hat, mich dann auch für die Euro wieder zurückzuholen, zeigt ja auch, wieso er dann so erfolgreicher Trainer war, weil er einfach auch diese menschliche Größe hatte und dann gesagt hat, okay, aber bei der EM könnte man trotzdem gut brauchen und ist für die Mannschaft in Ordnung und hat mich dann auch wieder zurückgeholt.
Die Frage ist nur, wie hat dich die Mannschaft dann aufgenommen?
In der Mannschaft war es eigentlich nie ein Problem und dort war es wirklich so, dass natürlich war es dann so, der eine oder Spieler hat mich angerufen und dann gesagt, schau, da habe ich gesagt, bei mir habt ihr alle eingekriegt und ich habe mich jetzt eingesetzt und jetzt höre ich nichts von euch. Und dann haben die gesagt, ja, für uns geht's für die Euro, wir spielen nicht in der Premier League und für uns ist halt ein Wahnsinn, wenn wir da dabei sein können und wir können die öffentlich da nicht so unterstützen, was ich dann natürlich auch voll verstanden habe. Aber von dem her war es da gar kein Problem, weil die Dinge, die ich angesprochen habe, schon in der Mannschaft eigentlich auch so gesehen wurden.
Ja, trotzdem, ich glaube, Martin Stranzl hat schon öffentlich dann gesagt, wir brauchen Spieler, auf die wir uns verlassen können und die dann nicht.
Ja. Ich glaube, ich habe mit Martin so viel Schlachten geschlagen, dass er schon weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Wir sind jetzt auch zusammen im A-Lizenzkurs und der Martin und ich eigentlich kennen uns schon sehr lang. Und damals natürlich hat er da recht gehabt, man braucht Spieler, auf die man sich verlassen kann, aber da war er, glaube ich, schon ein Mitspieler, der das eigentlich immer, der sich auch immer für seine Mannschaft eingesetzt hat.
Beobachtest du weiter den ÖFB und die Strukturen? Das kann jetzt der Thomas nicht gut fragen, aber hat sich da was gebessert?
Wie klingt's mir
da
jetzt aus
mit dem Thema? Ja, also ich kann nur sagen, dass ich auch unter meiner Zeit bei Marcel Koller schon Riesenschritte nach vorne gegangen sind. Also der ÖFB hat sich da extrem professionalisiert und ich glaube jetzt mit dem Teamchef Ralf Rangnick, der da wirklich, was man weiß, sehr hohe Standards hat, sind sie sicher von sehr gutem Weg.
Er hat den besten Pressesprecher auf alle Fälle.
Standards.
Die Standards, es geht nichts drüber.
Es geht nichts über die Standards. Also bis 2025 Vertrag hier beim SKN. Wenn ihr so eine Prozenttafel jetzt für euch habt und 2025 sollte der SKM bei 100% sein. Bei wie viel Prozent seid ihr jetzt im April 2023?
Puh. Also aus meiner Sicht ist immer schwierig, in so Abschätzungen abzugeben, aber ich glaube, dass wir noch extrem viel Potenzial nach oben haben und dass wir uns jetzt maximal bei 60-70% befinden.
Ich wollte jetzt sagen, 20 oder 30.
Naja, also wenn wir jetzt, Stand jetzt sind wir Erster in der zweiten Liga.
Ja.
Und wenn
ja, wir haben gerade vorher von Europacup geredet.
Ach so, ja.
Ja, aber das heißt ja nichts, wie weit Sie sind ja, in der Entwicklung.
Ja, ist ja okay. Ich hinterfrage es ja nur.
Na, ich denke, dass so die Spielidee ist bei 60-70% angekommen und jetzt geht es eben darum, so mit den Spielern, die hier sind, oder eben im Sinne von Kaderentwicklung wird man sich immer punktuell umschauen, um auch mit noch stärkeren Spielern die Mannschaft zu verstärken. Und ich denke, dass so die Basis ist schon gelegt worden. Und ja, wenn du jetzt davon sprichst, von unseren langfristigen Zielen, dann müsste man etwas weniger sagen, aber ich denke, die Basis ist jetzt schon mal gelegt und jetzt geht es ja eben darum, die ganzen Details zu verfeinern. Und deswegen sage ich, prozentuell haben wir den großen Anteil schon gemacht, weil wenn man jetzt zurückschaut, wie wir gekommen sind, waren wir ja praktisch bei null.
Ich sage immer bei minus 10.
Ja.
Bist du einverstanden? Seid ihr jetzt bei 60-70%?
Ich sage, was die Spielidee betrifft, ja. Ich glaube, dass natürlich, wie der Stefan sagt, da noch was zum Rausholen ist, dass wir auch über qualitative Veränderungen im Kader natürlich immer besser werden können. Alles, was die Infrastruktur betrifft und so weiter, haben wir, glaube ich, schon noch ein Riesenpotenzial. Also wir haben keinen Platz mit Rasenheizung. Wir haben natürlich hier schon im Umfeld, aber es gehört ja aus dem Sport sein, es gehört ja nicht uns als Verein und so weiter und so fort. Da gibt es eine sehr lange Liste an Dingen, die wir alle angehen werden, was noch sehr viel Zeit braucht, dass man sagt, wir sind dann wirklich ein Verein, der auch internationalen professionellen Standards gerecht wird. Also das wird noch dauern.
Da fehlt noch richtig viel,
muss man echt sagen. Aber das Stadion ist schön.
Sehr schön, ja. Und unsere Abschlusstrainings sind immer ein Highlight für uns.
Die hier im Stadion standen.
Ja, genau.
Für Nicht-Fußballkenner.
Genau. Ja, genau, so ist es. Na, wir haben hier wirklich in allen Bereichen eine gute Basis vorgefunden. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, als wir unser Konzept dem Verein vorgestellt haben, haben wir von Beginn weg gesagt, das Erste ist, dass wir diese Kultur in den Verein reinbringen wollen, ich sage immer, wird dich wieder nicht freuen, ein englisches Wort, aber diese High-Performance-Culture. Im Profifußballbereich ist man in der High-Performance und da muss jeder so denken, was kann ich machen, um täglich besser zu werden. Und das Zweite ist dann, nach der Kultur geht es dann darum, eben so Dinge wie infrastrukturell Zusammenarbeit im Verein, auch mit dem Nachwuchs, auch mit der Akademie, die hier ansässig ist, auch mit dem Sportzentrum.
Wo bei Akademie ist ja in St. Pölten ein eigenes
genau,
Thema. Genau,
ist auch ein spezielles Thema.
Das würde ich jetzt ausufern.
Ja, wo in der Vergangenheit einfach Versäumnisse, das kann man so offen ansprechen, passiert sind. Und wo ich aber denke, es geht wieder in eine bessere Richtung. Wir haben in Dean Barlow aus der Akademie übernommen, wir haben in Benny Schaner aus der Akademie übernommen. Wir haben jetzt schon wieder den Plan, einen sehr interessanten Spieler für Sommer. Also es ist uns total wichtig, regionale Spieler von hier, wenn die das Potenzial haben, hier die Plattform zu geben, ihre Profikarriere zu starten.
Also nur zur Erklärung, die Akademie in St. Pölten wird vom Niederösterreichischen Fußballverband betrieben und eben nicht vom SKN. Der SKN möchte eine eigene Akademie haben. Da gibt es jetzt Diskussionen, ob es dann zwei Standorte gibt oder doch zwei Akademien in St. Pölten und so weiter und so fort.
Ja, genau. Wobei es gibt unterschiedlichste positive Lösungen. Auch eine verbesserte Kooperation ist nach wie vor ein Thema. Mhm. Und wie gesagt, es gibt da auch in alle Richtungen immer wieder Annäherungen. Und wie gesagt, wir planen schon wieder, einen Spieler von der Akademie bei uns einzubinden und dem hier die Möglichkeit zu geben, die ersten Schritte im Profibereich zu machen.
Ich muss auch sagen, als der Stef und ich übernommen haben, war uns das auch sehr wichtig, dass wir diese Zusammenarbeiten besser nutzen, dass da mehr Synergien entstehen. Und ich muss sagen, auf sportlicher Ebene ist uns das sehr gut gelungen. Wir haben ein super Verhältnis mit den Platzwarten, wir haben ein super Verhältnis mit dem Sportzentrum, wir haben ein super Verhältnis mit den Trainern der Akademien. Ja. Es liegt jetzt einfach dann an den übergeordneten Ebenen halt auch, diese Connection zu finden und da besser zusammenzuarbeiten. Aber auf sportlicher Ebene kann man eigentlich gar nichts sagen. Wir haben davor gehört, dass da regelmäßig der Platz gesperrt worden ist und dann haben die gesagt, man darf da nicht rauf, aber bei uns hat es das eigentlich nie gegeben. Also die Platzwarte, der Ritterschlag, weil der Stefan ja dann den Schlüssel gekriegt hat für die Beregnungsanlage, das hat er noch nie einer gekriegt. Also da muss man echt sagen, genau. Also man muss sagen, auf der Ebene sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie sich da alles entwickelt hat.
Genau, definitiv. Und man darf eins nicht unterschätzen, jetzt wird ja in der Öffentlichkeit bekommen es schon immer mehr mit, so Vereine wie Nordseeland, Midtjylland, war jetzt auch Konkurrent für Sturm oder wenn man nicht alles täuscht. Das sind ja Vereine, die genau so geführt werden. Ein ganz klares Konzept, in gewissen Bereichen arbeiten sie sehr innovativ und von den Regionen her sind das Vereine, die haben bei Weitem nicht so ein interessantes Einzugsgebiet wie hier St. Pölten, Nähe Wien, aber auch ganz Niederösterreich als Einzugsgebiet. Also das sind Vereine, die das schon unter Beweis stellen, dass wenn man mit einem klaren Konzept herangeht und sich die Zeit nimmt, dann steckt extrem viel Potenzial in solchen Vereinen wie dem SKN St. Pölten noch dazu, wenn man ja so den Hauptteil, ein schönes Stadion, schon stehen hat. Also ist ja wirklich ein wesentlicher Faktor.
Jetzt träumt sie schon ein bisschen. Vorher haben wir von der Conference League gehört. Wie schauen die Träume aus für euch als Trainer-Duo? Gibt es so irgendwie Träume in diese Richtung, in welchem Land, in welcher Liga ihr gerne arbeiten möchtet? Oder ich meine jetzt wirklich ganz…
Middlesbrough?
Wir sind uns noch nicht ganz einig, weil ich sage immer, wir müssen in, wo Sonne ist.
Was man da alles berücksichtigen muss.
Also ich sage zum Stefan immer, das kommt dann erst im zweiten Schritt. Zuerst müssen wir nochmal in der Top-Liga und dann erst dort, wo er hin will. Aber natürlich setzen wir uns die allerhöchsten Ziele. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es erreichen werden.
Also nächstes Ziel ist einmal Aufstieg mit dem SKN. Das kann man schon klar formulieren, oder?
Ja. Das ist unser
Ziel. Also wenn man Erster ist nach 24 Runden.
Es war auch immer unser Ziel. Wir haben ein ganz klare ganz klare Ziele definiert. Und die ersten beiden Jahre im zweiten Jahr jetzt zum Beispiel war eines der Ziele, dass wir die beste Mannschaft in Niederösterreich sein wollen und uns unter den Top 3 etablieren wollen in der Liga. Das war das Ziel, dass wir jetzt Erster sind und noch ganz vorne dabei sind. Ist umso besser.
Erstes Jahr Top 3.
Genau. Und dann gibt es weitere Ziele, dass wir, wenn wir das erreichen in den ersten beiden Jahren und die Spielidee permanent sichtbar ist und der Kader das Potenzial hat, dass wir darauf aufbauen können, dann in den nächsten Jahren als etablierter, also dann eben aufzusteigen in den kommenden Jahren und wenn wir aber aufsteigen, bereit zu sein, um auch da wieder gewappnet zu sein, um die nächsten Ziele in Angriff zu nehmen.
Ist es klar, wenn im Sommer der Aufstieg gelingt, dass dann Spieler aus Wolfsburg kommen?
War immer schon der Plan und natürlich macht es für Wolfsburg mehr Sinn, wenn wir in der Bundesliga sind. Ist einfach schwierig jetzt für Wolfsburg Spieler zu uns zu schicken, solange wir in der zweiten Liga sind, ist ganz klar so. Und der Sinn der Kooperation ist ja für Wolfsburg eben, dass sie Spieler zu uns schicken für den nächsten Schritt, die dann als bessere Spieler wieder zurückkommen. Und in der Bundesliga gibt es natürlich mehr interessante Spieler als jetzt, wenn wir in der zweiten Liga sind.
Scoutet Wolfsburg eigentlich auch Trainer oder nur Spieler?
Ja, das müssen Sie jemand anderen fragen.
Zum Apercy auf einmal, ja? Das war der Retourgang jetzt eingelegt, schnell. Na, aber wenn es schon Kooperation gibt, dann wäre das auch irgendwie naheliegend.
Ja, wobei man realistischerweise sagen muss, Stand jetzt ist der Sprung schon ein bisschen ein ambitionierter, aber wir arbeiten ja daran, dass der Sprung kleiner wird.
Genau.
Und wir wären nicht die Ersten, die aus der österreichischen Bundesliga
in die Deutsche kommen.
Ja.
Hm?
Genau.
Zum VfL Wolfsburg. Zum Beispiel. Gut, wenn der Aufstieg gelingt, wenn die Spieler auf Wolfsburg da sind, wie soll der SKN dann in der kommenden Saison Fußball spielen?
Kann ich ganz klar sagen, nämlich dominant. Dominant gegen den Ball, dominant mit dem Ball.
Auch gegen Salzburg.
Und das will ich gerade sagen. Abhängig davon, von der Gegnerstärke, muss man diese Flexibilität eben haben, dass man sich in seiner Spielidee so bewegen kann, dass es perfekt auf den Gegner passt. Und genau das machen wir auch in dieser Saison. Wir haben Spiele gemacht gegen Liefering. Da sind wir mit 180 angekommenen Pässen ausgekommen. Vor den Augen vom Assistenztrainer Lars Kornetka hier in der NV-Arena, wo wir uns total auf unsere Stärken im Umschaltspiel besonnen haben und wo ich finde, wo wir ein richtig gutes Spiel geliefert haben. Und wir haben Spiele dabei gegen Gegner, die sehr tief stehen, wo wir ganz viele Lösungen mit dem Ball und auch sehr geduldig spielen mit dem Ball. Und ich glaube, das ist unsere große Stärke, dass wir eben in allen vier Phasen dominant auftreten wollen und die Flexibilität aber haben, je nachdem, was der Gegner macht, wollen wir uns anpassen. So. Und so würden wir es auch gegen stärkere Gegner anlegen. Wir haben ja auch hier ein Cup-Spiel gegen Red Bull Salzburg gemacht, wo wir uns bis zur 70. Minute eigentlich tapfer geschlagen haben. Und wenn du gegen so einen dominanten Gegner spielst, musst du die taktische Trickkiste greifen, um konkurrenzfähig zu sein.
Ja, wir wünschen euch jedenfalls alles Gute, dass eure Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen, dass ihr weiterhin so viel Spaß habt. Oder gibt es auch so Momente, wo ihr sagt, du, ich möchte jetzt bitte zwei Tage nicht sehen?
Eigentlich nicht. Und das Sorge ist, wir diskutieren davon los und dann 10 Minuten später schreiben Stefan schon wieder, oder hast du das gesehen und das gesehen? Also.
Es ist umgekehrt, genau. Meine Frau sagt immer zu Hause, jetzt schreibst du wieder mit ihm, ihr seht euch den ganzen Tag.
Also, es gibt eigentlich zu wenig Zeit für Fußball.
Ein schönes Schlusswort.
Also, alles Gute. Danke für ein sehr interessantes Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke.
Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ciao.
Alles Gute.
Dankeschön, tschüss.
Podcast Werkstatt.